Bist du bereit?
Bist du bereit?
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Aus dem Off mit
Sean Boo
und René Eschke. Ich kann es gar nicht glauben, wir sind 2 Wochen in Folge pünktlich, ohne dass wir eine Direct Reaction auf etwas machen. Ich bin gespannt, wie lange wir dieses Streak aufrecht erhalten können.
Das ist ein Wunder bisher.
Ein Wunder.
Ein Motivationswunder vielleicht. Oder ein Zeitwunder.
Heute wollen wir sprechen über ein Thema, das wir schon lange in Trello liegen haben als mögliches Thema. Wir haben eben gesehen, 2019, lange ist es her.
Wow.
Und zwar geht es um Graphic Images und Gewaltdarstellung in Serien und Filmen. Spiele klammern wir bewusst aus. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, sobald Interaktivität damit reingeht. Und wir wollen so ein bisschen die Frage beleuchten, ab wann ist es Selbstzweck? Wo ist der Mehrwert? Es wird, surprise, surprise, man kann nicht über Gewalt in Filmen sprechen, ohne über Tarantino zu sprechen. Aber bevor wir jetzt direkt versuchen, zu tief reinzugehen, was fällt dir als erstes ein, wenn du Graphic Images hörst? Du hast einen bestimmten Film direkt vor Augen.
Boah, also tatsächlich denke ich sehr schnell an Game of Thrones. Ist jetzt nicht das most graphic, nicht das brutalste, was es gibt, aber hat schon auf jeden Fall einen großen Impact, glaube ich, auf die Popularität der Serie gehabt. So gerade am Anfang. Ansonsten natürlich auch Tarantino. Und ich habe immer so einen Film, den ich bei Gewalt immer ganz schnell vor Augen habe, und das ist der französische Film Martyrs. Zu Deutsch Märtyrer und auf Französisch sicherlich nochmal ganz anders ausgesprochen.
Warte, aber den habe ich gerade eben, glaube ich, auf einer Liste gesehen, dass der gebannt ist. Kann das sein?
Das weiß ich nicht. Also ich habe den vor vielen Jahren häufiger mal gesehen und ich hatte da eine Version, die quasi vom Laster gefallen ist. Ich glaube aus dem Grund, weil es hier nicht mal ungeschnitten oder überhaupt in Deutschland zu kaufen gab.
Okay, aber ich wollte kurz einhaken, denn das ist jetzt ein Extremfall. Du hast gerade eigentlich schon ein Thema angesprochen, das ich recht wichtig finde, direkt von Anfang an zu unterstreichen. Und zwar, bei Graphic Image geht es ja nicht ausschließlich um Gewaltdarstellung, sondern Graphic Image kann auch sexuelle Natur haben. Und das ist ja auch ein großer Teil, vor allen Dingen von den ersten Staffeln von Game of Thrones gewesen.
Ja.
Das heißt, wir haben explizit Sex und Geschlechtsteile gesehen. Meintest du das damit oder hattest du wirklich die reine Gewalt im Kopf?
Gute Frage. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal nur an wirklich reine Gewalt in Sachen von Blut, Verstümmelungen und so weiter.
Da hast du sofort Game of Thrones mit verbunden.
Ja, tatsächlich. Vielleicht liegt es daran, dass so nackte Haut und sexuelle Darstellungen und Handlungen in Filmen vielleicht schon vorher etwas präsenter waren. Vielleicht irre ich mich auch, aber vielleicht auch, weil das Thema, weil wie gesagt, irgendwo ist dann Tarantino im Kopf, irgendwann ist zum Beispiel der eine oder andere Horrorfilm im Kopf, habe ich jetzt eher mich auf die Gewalt fokussiert.
Aber selbst da wundert mich das gerade, denn ich müsste gerade so ein bisschen zoomen. Klar, wir haben Battle of the Bastards und so weiter, das ist, da geht einiges, aber ansonsten war da so viel.
Also es gab, glaube ich, einen ziemlich großen Shift in der Serienwelt, Serienlandschaft, dass halt lange Zeit lang natürlich Serien nur auf Fernsehsendern liefen und dafür produziert werden, wenn man jetzt amerikanische Serien sich anguckt. Und natürlich gab es da ganz starke Freigaberegeln für das Free, aber auch teilweise Pay-TV. Und irgendwann gab es den Sprung, noch nicht mal, glaube ich, zum Streamen, aber als diese Sender wie HBO in dem Fall natürlich, sind das dann Privatsender? Ich weiß nicht ganz genau, wie das so unitär geregelt ist. Ja. Ne? Aber es sind auf jeden Fall Sender, die man ja auch, die musst du extra kaufen und bezahlen, auch schon damals. Und dass die ihre eigenen Regeln gemacht haben, dass sie auch nicht abhängig waren von Werbung und Werbefinanzierung, sondern eben durch eine Art von Abo-Modell oder Monat, ja, einfach, ne, einen Vertrag oder wie auch immer. Und die da halt in Anführungsstrichen machen durften, was sie wollen. Und natürlich glaube ich, sobald man diese Freiheit auch hatte, hat man die auch erstmal ganz weit ausgekostet, weil man ja immer eingeschränkt war, auch in der Kreativität.
Okay, das wusste ich natürlich gar nicht, dass HBO auch schon vor der Streaming-Welt ein Paid-Sender quasi war.
Ja, also in Amerika ist das halt so, dass Kabelfernsehen ja generell etwas ist, was extrem teuer ist und man sich dann auch zumindest früher war das so, glaube ich, auch immer so einzelne Kanäle dazu.
Ja. Jetzt wurde es
das,
ja.
Das war in Singapur auch so. Da war das ganz ungewöhnlich auch, weil man hatte das sogenannte Free-TV, das waren aber dann nur maximal 8 Sender. Und ich glaube, in Amerika ist das nicht unähnlich gewesen. Und dann, ja, alles, was Kabelfernsehen ist. Bei uns war das halt immer Standard, dass jeder Kabelfernsehen hat. Also fast jeder in Deutschland. Aber ja, in Singapur habe ich das auch so ein bisschen gelernt. Dann gab es dann alles Mögliche an Sendern. Mhm. Unter anderem HBO oder Stars oder ich glaube, selbst Nickelodeon war so ein extra Sender, den man damals auch dazu buchen konnte und so.
Okay, und jetzt, um den Punkt nochmal aufzugreifen, du sagst, weil die Sender nicht auf Werbung und irgendwelche anderen Freigabesachen angewiesen waren, haben die sich früher getraut, in Graphic reinzugehen?
Ja, ich glaube, es war einfach ganz bewusst dann, jetzt können wir auch Erwachsenenmaterial machen, also Stoffe machen. Ich meine, Filme gab es natürlich schon haufenweise auch, sei es Horror oder Action, ne? Es ist ja verschiedenste Genre gab es, viel Gewalt, die dann eben dann zum Beispiel nur spät abends oder nachts gezeigt werden konnte und solche Sachen. Das war noch recht normal, aber diese TV-Produktion damals waren auf jeden Fall immer sehr streng in der Freigabe.
Okay, dann lass uns direkt mal bei Game of Thrones bleiben, denn wir werden jetzt bei den Beispielen, die wir aufgeschrieben haben hier, oder uns, wir haben wie immer nicht darüber gesprochen vorher, haben gesagt, nee, lass uns wirklich die Diskussion während der Aufnahme machen.
Ja.
Und es gibt natürlich Unmengen an Beispiele, die wir natürlich jetzt nicht haben. Es ist jetzt hier ein Pool, damit wir heute vielleicht mal die Stunde schaffen werden.
Wir schielen unter der Stunde bleiben können.
Ja, ja, genau. Wir schielen schon die ganze Zeit auf die Uhr, die hier neben läuft, die heute auch mal anbleibt. Dann pick mal ein Beispiel bei Game of Thrones raus und wie du dann zu dieser Gewaltdarstellung stehst oder der Graphic Images.
Also ich glaube, dass diese, ja, die Gewalt, die Graphic Nature, bleibt erstmal bei der reinen Brutalität.
Ja.
Ich glaube, es fängt in der ersten Folge schon ziemlich früh damit an, dass so einer aus unserer eigentlich ja positiven Main-Character-Familie, den Starks, dann irgendwie seinen Posten im Wald verlässt, weil er da was von den White Walkern sieht. Und das war es dann halt ein schweres Vergehen und Ned Stark als König muss ihn dann hinrichten. Und ich meine, wir sehen das ziemlich deutlich, wer ihm dann auch köpft. Vor den ganzen Kindern auch. Vielleicht hat man es auch nicht so deutlich gesehen, aber ich habe so eine Erinnerung gehabt. Ne? Es kann auch sein, aber es war irgendwie ein sehr klares Zeichen. Die Serie wird brutal, die wird hart. Und bei so einer Serie habe ich halt das Gefühl, dass zumindest in den ersten paar Folgen und Staffeln mir geholfen hat, dass man eine Fantasy-Welt hat, die sehr realistisch ist. Also Gewalt in dem Fall hilft dem Realismus. Weil die Serie ja eh davon lebte, dass in Anführungsstrichen jetzt, Hauptcharaktere können sterben. Das war so das große Ding. Und es war recht konsequent dann eben in der Hinsicht auch, dass dann mal auch beliebte Nebenfiguren auch mal ganz plötzlich ihren Tod finden. Und was eben das Ganze auch realistisch gemacht hat. Du hattest nicht den klassischen Abenteuermythos von einem Luke Skywalker oder von einem Frodo oder von einem klassischen Helden, der eine Heldenreise hat, der irgendwie so beschützt ist davon, weil er ja die Geschichte trägt und ihm kann nichts passieren. Und an die ganzen sympathischen Nebenfiguren, denen passiert auch nichts, weil die sind alle viel zu sympathisch. Ich glaube, bei Herr der Ringe stirbt ja auch niemand außer Boromir, der auch von Anfang an schon auch gespielt von Sean Bean, der auch Ned Stark spielt, genau. Ja, also für mich war das generell so ein Zeichen, sehr früh zu setzen, was ist so die Härte, was kommt auf einen zu und eben sehr in dem Fall sehr wichtig, hat es den Realismus irgendwie dieser Welt unterstützt.
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und ich kann auch den gleichen Punkt machen bei der Sexdarstellung und den Geschlechtsteilen, die man gesehen hat und so weiter. Sei es wirklich, wie explizit jemand beim Akt ist, wo man dann die Geschlechtsteile nicht gesehen hat, aber ansonsten die nackte Haut. Aber es gab auch Szenen, wo Leute einfach da nackt standen, sei es in einem Bordell oder... Wer war das noch? Ich erinnere mich, dass auch in den späteren Staffeln, das wurde auch ein bisschen kritisch gesehen, wo aber jemand einfach mit seinem Penis in der Hand da stand und irgendwie mit Leuten drumherum dann gefragt hat, hey, warum ist denn hier eine Warze und so. Und das hat man halt voll gesehen. Und da wurde sich, das war glaube ich Staffel 6 oder 7, wo es ein bisschen bergab ging, aber da wurde dann wieder drüber geredet. Und hier finde ich, ist jetzt ein sehr spannender... Also ich fand es damals schon eine spannende Diskussion, denn in den ersten Staffeln hat es sich, fand ich, sehr organisch angefühlt.
Ja, richtig.
Und ich war immer einer der Befürworter dafür, dass man so etwas sieht. Dass das gerade das Thema Sex so viel Präsenz hat, fand ich gut, weil es die Welt in meinen Augen sehr viel realistischer gemacht hat.
Ja.
Weil ich sage mal, jeder Mensch hat in irgendeiner Art und Weise einen sexuellen Drang und der ist nun mal ein Motivationstreiber für viele. Das ist das ist etwas, das, ob du es kriegst oder nicht, das macht alles etwas mit dir. Und dass in dieser Welt, wo es so viel um Beziehungen, Entscheidungen, Intrigen geht.
Macht.
Macht vor allen Dingen geht, wo ja auch viel Sex eingesetzt wurde, fand ich es so viel nahbarer dadurch. Und ich habe mich an den grafischen Darstellungen null gestört, weil genau in dem Moment, wo du es grafisch darstellst, bekommt es irgendwie eine Normalität. Und ich fand, in den ersten Staffeln hatte es eben nicht diese Selbstdarstellung oder einen Selbstzweck. Bei der Szene, die ich gerade angesprochen habe, die irgendwann in der späteren Staffel ist, mit dem, die gucken auf den Penis runter, warum ist denn hier eine Warze? Das war nach irgendeinem Theaterstück, wo Aria da irgendwas gesehen hat. Ich erinnere mich an den Kontext nicht mehr so genau, weil zum Glück will man auch vergessen, was da so abging. Aber da weiß ich noch, dass der Aufschrei groß war, ach guck an, das hatten wir jetzt lange nicht mehr und jetzt müssen sie wieder den Game of Thrones Trope bespielen. Das war ja mal ein Teil von Game of Thrones und darum muss man das bringen.
Ja.
Und da tatsächlich hatte ich nicht das Gefühl, dass es einen Mehrwert geboten hat, sondern ich habe da auch gedacht, okay, das war irgendwie ein bisschen out of place hier.
Ja,
das kam gerade so random.
Ja, es wurde halt irgendwann wurde es Marketing. Wahrscheinlich war es von Anfang an eine gewisse Art von Marketing, weil das ja schon eine gewisse, beides jetzt, die sexuelle Darstellung, aber auch die Gewaltdarstellung, beides ja einen gewissen Shock-Value, wie man so sagt, hatte. Damals gerade, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein guter Teil des Marketings gewesen. Und dann wurde daraus später aber auch ein Meme. Und wie du sagst, ich fand das echt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man aber eben Sex und sexuelle Handlungen und sexuelles Verlangen, es ist ganz oft Bestandteil der Geschichte und der Figuren und der Handlungsweise der Figuren und Motivation. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass dann überhaupt erst möglich ist. Und später, wie du sagst, in späteren Staffeln war es dann mehr so, auch also es war da, um die Leute nochmal zu kriegen, um neue Wellen durchs Internet zu bringen oder um den Leuten das irgendwie auch oberflächlich das zu geben, was man ja doch irgendwie erwartet, aber was natürlich nicht ansatzweise das Einzige ist, was Game of Thrones ausmacht.
Aber spannend, jetzt wo du sagst, gerade diese Wellen schlagen, so muss ich direkt daran denken, dass Game of Thrones ja auch zu einer Zeit rausgekommen ist oder zumindest während der Lebzeit hat sich ja das Internet auch sehr stark entwickelt.
Also
die Serie ist gestartet 2011 und wenn wir uns mal zurückerinnern, was 2011 im Internet so los war, das heißt, Game of Thrones hat eigentlich genau da, wo das Internet so richtig gestartet hat, so 2009, 2010, 2011, wo Facebook bei uns angekommen ist und so weiter, da ist ja erst der ganze Kram so richtig losgegangen. Das heißt, am Anfang musste Game of Thrones noch gar nicht so sehr durch, und ich hypothesiere jetzt gerade einfach nur, ne, musste noch gar nicht so sehr durch irgendeine Wand an Infos rumschreien. Und das natürlich später, wo Staffel 6, 7 dann da war, war das Internet ein ganz anderer Place. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, wie du gerade sagst, jetzt muss man es anders bringen, es muss irgendwie ein bisschen plakativer sein, damit man, oh, der Schocker, es ist ja eine höhere Hemmschwelle quasi gewesen jetzt, die man erreichen musste, damit wieder drüber gesprochen wird. Zumindest hat sich das für mich
interessant,
ein bisschen so angefühlt.
Also ich glaube, ich hatte selber das Gefühl, dass man trotzdem auch unabhängig davon schon sehr viel Hype hatte und dass es eigentlich immer gewachsen ist, dadurch, dass es auch immer ein bisschen mainstreamiger wurde und man versucht hatte, immer mehr Leute zu kriegen und die Leute schon gefiebert haben. Ich glaube auch, also neben der Gewalt war natürlich auch immer ein großes Ding, wer stirbt denn jetzt? Was ist der nächste große Schocker? Weil nach der Red Wedding in der dritten Staffel war das so dann wirklich endgültig angekommen, dass diese Serie einen komplett fertig machen kann. Aber man wollte das ja dann irgendwann auch. Man wollte ja auch mit seinen Freunden oder mit Familie oder Partnern darüber reden, was man da gerade gesehen hat, zusammen leiden irgendwie auch. Und einfach, ich meine, war das nicht sogar die Serie, die so dafür berühmt war, dass die Leute dann am nächsten Tag quasi auf der Arbeit dann alle in der Mittagspause darüber geredet haben?
Ja, vor allem Watchpartys gemacht haben und so, ne?
Also Watchpartys wurden gemacht, genau. Und der inhaltliche Schock, dass ein wichtiger oder sagen wir einfach beliebter Charakter stirbt, wird halt nochmal stärker, wenn die Gewaltdarstellung auch so hart ist oder so explizit ist.
Okay, dann nehme ich direkt mal als Beispiel, wir bleiben bei Game of Thrones und ich spiele jetzt mal so bewusst Teufelsadvokat. Mich hat die Szene nicht gestört, aber das war damals auch ein Aufschrei.
Ja.
Wo würdest du die Szene einordnen? Und natürlich, Leute, das ist Game of Thrones. Wir hatten schon Spoiler-Warning sagen müssen, aber...
Ja, aber bei einer Folge, wo wir jetzt über Gewalt sprechen, geht es ja zwangsläufig um Tote und das sind zwangsläufig Spoiler in Filmen oder Serien.
Genau.
Übrigens ist diese Folge jetzt auch gerade ab 18, weil viele Filme sind ab 18, die wir sprechen.
Ich bin mir nicht sicher. Aber pass auf, die Folge, wo Oberin Mattel vom Mountain zerquetscht wird.
Genau, die Szene hatte ich auch im Kopf gerade.
Muss das sein? Bringt das den Mehrwert, von dem wir gerade eben gesprochen haben?
Also, ich kann sagen, mir hat es diesen Mehrwert gebracht. Ich glaube, ist nur so wie in einem Film ab 12, wie in Herr der Ringe zum Beispiel, ein blutloser Stich irgendwo hin und dann kippt er um, hatte nicht ansatzweise den Impact. Oder auch noch schlimmer, man sieht gar nichts. Man sieht fast, also so quasi im Off getötet. Also du warst so nah dran, du hast den Schmerz ja quasi wirklich mitgefühlt, so sehr es nur geht. Und ich muss tatsächlich aber sagen, dass sogar on top von der eigentlichen Gewalt des Zerquetschens, was man gesehen hat mit dem Blut in den Händen, war noch schockierender für mich die Reaktion seiner
Sag's
Frau.
Sag's doch nicht! Ich hab gehofft, nicht sagen.
Tut mir leid. Nee, sag. Ja, aber das hat's, also sagen wir so, das alleine, okay, das wäre auch schon, also das in der Kombination wäre einfach das Perfekteste. Also wäre es nur sie gewesen, wäre es halt auch wirklich, wirklich stark. Also ihre Reaktion darauf. Aber diese Verbindung, die Brutalität und die Reaktion, die dann auch quasi dich als Zuschauer in dieselbe Lage versetzt, so zu reagieren.
Aber pass auf, ich wollte eigentlich genau auf das Gleiche hinaus, dass die Reaktion von ihr das nochmal viel stärker verkauft. Ja. Aber du kannst ja ausschließlich mit der Reaktion, sagen wir wirklich, die hätten es gemacht, dass man nicht gesehen hat, wie er gestorben ist. Und man hätte nur die Reaktion gesehen. Ja. Die auch schon sehr viel gemacht hat und es hätte wahrscheinlich funktioniert. Aber wo ich finde, dass hier jetzt wirklich ein Mehrwert ist, wir haben halt immer vorgebetet bekommen, was für ein absurd krasser Typ dieser Mountain ist.
Ja.
Und in dem Moment, wo der einen menschlichen Schädel zerdrücken kann und auch die Augen einfach
Händen.
Die Augen einfach rausdrückt, da sieht man, wie skrupellos dieser Typ wirklich ist.
Ja.
Das war in dem Moment ein Charakter-Moment, finde ich.
Auch, ja.
Es war nicht, man hätte diesen Charakter-Moment nicht so sehr gehabt, wenn wir es nicht gesehen hätten und nur ihre Reaktion. Es wäre ein guter Schock für uns gewesen und oh mein Gott, Oberin ist tot.
Ja.
Das wäre indiskutabel wahr gewesen, nur durch ihre Reaktion. Aber dadurch, dass wir es so stark gesehen haben, haben wir, Alter, okay, mit dem Typ ist wirklich nicht zu spaßen. Die Geschichten über den sind wahr. Denn was haben wir davor?
Der ist so brutal, wie man das so hört über ihn.
Genau. Was muss mit einem Menschen los sein, wenn du ohne Skrupel diesen Schädel zerdrücken kannst und diese Augen da so. Boah.
Ja, ist ein Monster. Ja, total. Also echt alles gute Punkte. Ich muss halt bei Game of Thrones auch immer irgendwie diesen Schlenker machen zu einem Kinofilm von Ridley Scott. Königreich der Himmel. Haben wir den zusammen gesehen?
Ja, es steht schon lange auf der Liste. Okay. Und jedes Mal sagst du mir, ich hatte dann diesen Blick mit. Oh.
Ist ja nicht schlimm. Also Königreich der Himmel ist ein historischer Film über die Kreuzzüge, über eine gewisse Phase der Kreuzzüge. Orlando Bloom spielt die Hauptrolle. Der ist ein scheinbar unscheinbarer Hufschmied irgendwo in einem französischen Dorf, wird dann von seinem Vater, der plötzlich auftaucht und seine Mutter halt vor dann dementsprechend, weiß nicht, 25 Jahren geschwängert hat und dann aber auch verschwunden ist und dann, wie es plötzlich wieder auftauchte, will seinen Sohn mitnehmen ins gelobte Land, in die Kreuzzüge, Jerusalem zurückzuerobern. Beziehungsweise Jerusalem nicht zurückzuerobern. Zu dem Zeitpunkt haben dann die Christen die Kontrolle über Jerusalem gehabt, aber sie wollten das halt verteidigen, beziehungsweise einfach für Ordnung sorgen. Und es ist eine große Reise und der Hauptteil spielt natürlich dann auch in Jerusalem und was für verschiedene politische Bündnisse da passieren und dann auch natürlich zwischen den drei Religionen und es geht auch alles auf eine große Schlacht am Ende zu. Und der Kinocut ist irgendwo so ein bisschen dafür berühmt, dass er zwar irgendwie wirklich ein guter Film, ganz, ganz guter Film ist, aber sehr viel Fokus auf die Action hat und inhaltlich recht enttäuschend für viele war. Also im Vergleich zu Gladiator war das halt ein Bruchteil der Emotionen und wie es einen fesselt und an Tiefe auch irgendwie. Und dann hat er einen Director's Cut rausgebracht, der ist irgendwie 40 Minuten länger.
Alles nur Gewalt, oder wie?
Das jetzt nicht. Also eigentlich wirklich in erster Linie inhaltlich.
Okay.
Figuren haben plötzlich Tiefe. Alleine Blum ist plötzlich ein Charakter. Und aber auch, es gibt Figuren, die im Film komplett rausgeschnitten wurden, die plötzlich auftauchen.
Aber war da jetzt mehr Gewalt drin, oder?
Genau, was so quasi on top war, okay. Der Red Cut hatte auch deutlich mehr Gewalt. vielleicht nicht ganz Game of Thrones mäßig, aber ein Schnitt hier, ein Schlag da und Blut spritzt. Ein paar härtere Sachen. Da gab es eine Stelle, wo jemand hingerichtet wird, während man mit ihm redet, ohne dass er weiß, was jetzt als nächstes passiert. Und von hinten steht da einfach jemand und haut ihm mit so einem riesigen Hammer auf den Kopf, sodass die Spitze des Hammers einfach so pock da reingeht. Das ist richtig, also schon hart irgendwie. Und die Sache ist, ich habe das damals extrem gefeiert, als der Dark Souls rauskam, weil ich eben auch hier dachte, ja, das ist das Mittelalter. Das ist verdammt dreckig und verdammt brutal, wie Game of Thrones, diese mittelalterliche Welt. Und das wertet dieses Worldbuilding und den Realismus dieser Welt einfach auf. Die Gefährlichkeit von jedem Schwerthieb wird aufgewertet, weil es jetzt auch viel mehr wehtut, wenn du das siehst. Und in dem Zusammenhang auch wieder an dieses Beispiel Game of Thrones. Der Film wird auch durch die Gewalt besser.
Ich muss dich abwürgen, denn ja. Das war fast schon zu viel Spoiler für mich. Ich will ihn ja noch sehen.
Ach so.
Wir müssen ihn gucken. Ja. Und du hast gerade was gesagt, das hat mich auf einen anderen Gedanken gebracht. Und zwar muss ich gerade an Hereditary denken.
Wir wechseln das Genre zu Horror.
Ich weiß nicht, ob ich bei Hereditary Horror... Aber okay. Mhm. Hereditary, generell sehr guter Film, war wahrscheinlich auch mal irgendwo bei uns eine Perle. Ich möchte auf die Szene hinaus. Ich mache jetzt keine Inhaltsangabe, ja. Sonst werden wir... Wir sind schon bei 20 Minuten, das schaffen wir sonst nicht. Ich will auf die Szene hinaus, wo die Schwester ihren Kopf verliert.
Ja.
Spoiler. und zwar, wir haben es, ich weiß nicht mehr auswendig, wie genau gesehen. Und da finde ich jetzt gerade sehr spannend, dass, wenn man von Graphic Images spricht, wir werden gleich noch auf sowas wie Saw und Hostel und so eingehen, keine Sorge, wo wir wirklich sehr grafische Bilder haben. Aber hier ist jetzt ein Mittelding. Ich weiß noch klar, dass wir einen Kopf haben fliegen sehen. Ich weiß noch klar, dass der Sound eindeutig war, was hier gerade passiert ist. Und wir haben dann auch seine Reaktion gesehen. Ja. Ähnlich wie bei Game of Thrones, was wir eben hatten. Mhm. Und hier finde ich spannend, dass man bei Gewaltdarstellung unterscheiden muss zwischen, ob wir es nur klar sehen oder ob sie es sehr gut verkaufen. Denn wenn ich jetzt wieder bei Game of Thrones bin, die Szene Battle of the Bastards, wo Jon Snow dann endlich Ramsay hat und ihn einfach nur zerkloppt, sehen wir nicht, wie seine Fäuste das Gesicht treffen. Wir hören es aber und wir sehen, wie das Blut auf ihn drauf spritzt, also auf Jon. Wir sehen, mit was für einer Wucht er auf den Boden haut. Und das heißt, wir haben keine grafischen Images, aber die Gewaltdarstellung ist trotzdem sehr explizit. Und das ist so eine Wechselwirkung manchmal. Und das ist so ein Zusammenspiel zwischen den beiden Sachen. Man kann also Gewalt darstellen, ohne es genau zu zeigen.
Ja.
Und umgekehrt, da werden wir gleich auch noch drauf hinauskommen, man kann sehr klar Gewalt zeigen, ohne dass es sich anfühlt wie, oh mein Gott, böse Gewalt.
Ja. Wenn du den Punkt noch zu Ende führen willst, ich habe ja gerade noch so einen anschließenden Punkt.
Oh, okay. Der Punkt ist nur, dass ich jetzt gerade einfach mal unterscheiden wollte, dass wir die ganze Zeit, dass es immer so eine fallabhängige Sache ist. Also, dass grafische Darstellungen nicht gleichzeitig auch die Gewalt sehr stark darstellen muss. Es geht auch ohne. Es geht auch, wir sehen nicht viel oder wie bei Hereditary nur kurz, wie der Kopf fliegt und so in einer großen Totalen und haben trotzdem aber ein sehr ungutes Gefühl, weil wir gerade verstanden haben, was da an Gewalt passiert ist oder eine hässliche Sache.
Ja, es sind verschiedene Dinge, ne? Also manchmal sagt man ja auch, dass das, was man nicht sieht, viel schlimmer ist als das, was man sieht, weil die Vorstellung dahinter noch schlimmer ist. Und dann sowas wie zum Beispiel Hereditary mit dem Autounfall quasi, wo die Schwester geköpft wird, weil der Bruder
primär, weil sie den Kopf rausnimmt.
Ja, und weil sie den Kopf rausnimmt, also beides so. Er macht ja auch, so, glaube ich, so eine kleine Kurve. Da sieht man eigentlich fast nichts.
Okay,
ich glaube, das sind wenige Frames, wo man überhaupt irgendwas vielleicht sieht oder ahnt. Und dann ist das, aber es ist trotzdem klar genug irgendwie erzählt.
Aber ich habe mich doch richtig erinnert, dass man schon den Kopf quasi fliegen, landen und rollen sieht, ne?
Boah, ist eine gute Frage. Ich bin mir ja auch gerade da auch nicht so sicher.
Aber spannend ist ja, dass es mir so im Kopf
geblieben
ist. Das heißt, das Gefühl ist da. Das heißt, selbst wenn du, wie du sagst, selbst wenn es nicht gezeigt wurde, die Vorstellung hat es gefüllt.
Genau, die Vorstellung und dann da das Unterstützen durch das Acting von ihm. Ne? Und er guckt dann ja auch so ein bisschen nach hinten. Man sieht so ganz wie die Kamera so in den Rückspiegel guckt. Und zwar lange. Also ich meine jetzt den Blick, seine POV in den Rückspiegel, wo man quasi dann eigentlich ja den Körper von ihr sieht, ohne Kopf. Ganz kurz, gerade so ein paar Frames, du weißt gar nicht, ob du es wirklich gesehen hast, dann schwenkt er schon wieder weg, weil er nicht hingucken kann. Er kann es ja auch selber nicht wahrhaben. Ne? Er liegt ja die ganze Nacht im Bett und erst sobald die Mutter am nächsten Tag ins Auto steigt, und wir hören das ja nur aus seiner Perspektive, weil die im Bett liegt, wach, erst als sie schreit, wird es für ihn plötzlich so. Dann kann er endlich sagen, jetzt ist es wirklich passiert. Bis dahin schaltet er komplett ab. So, das war auch richtig nachvollziehbar und krass. Also, genau, und das ist halt diese andere Version. Ich muss da gerade jetzt an Oldboy denken. Auch ein Film, der auch unter anderem für Explizites berühmt ist. Nicht nur natürlich, aber es ist ja auch so ein gewisses Ding, was bei manchen von diesen Filmen dann so mitschwingt. Und da gab es so eine Szene, wo Zähne gezogen werden.
Ach Gott. Ja, ich erinnere mich.
Und das sind auch so Sachen, du siehst es halt nicht. Aber es wird sehr stark angedeutet. Mhm. Du siehst, dass dieser Hammer mit dieser kleinen Zangenform an dem Zahn ist. Ich glaube, einmal sieht man auch ein bisschen Blut kommen. Das wirkliche Ziehen und Reißen siehst du nicht. Du hörst es. Du siehst die Gesichter dabei und so. Und ich glaube, sogar in dem Film wird es gesagt. Einmal wird dieser Satz auch gesagt, von wegen, es ist meistens viel schlimmer, sich das nur vorzustellen, als es wirklich zu sehen, wenn es dann wirklich passiert. Und Tarantino hat das auch damals gemacht, wenn man hier schon mal so ein bisschen den Bogen spannen will.
Die Überleitung.
Reservoir Dogs. Auch so sein erster Film, den er veröffentlicht hat. Und dann der Start seiner Karriere. Eher ein Kammerspiel mit so ein paar Gangstern, die eine Bank ausgeraubt haben und sich jetzt alle in so einem Lager treffen wollen. Nacheinander kommen sie rein, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Einer ist fast verletzt und verblutet da die ganze Zeit. Und es wird dann so ein bisschen, der Verdacht wird immer wieder hin und her geschoben. Wer könnte jetzt der Verräter sein? Ein spannendes Ding. Und es gibt eine Szene, wo einem das Ohr abgeschnitten wird. Das war damals ganz berühmt. Und nicht nur damals, das ist auch ziemlich lange berühmt geblieben. Auch lange bevor ich den Film gesehen hatte, so in meiner späten Jugend dann, glaube ich, wusste ich immer, in dem Film wird jemand das Ohr abgeschnitten, der ist so brutal, der ist ab 18. Ja, du siehst nichts. Also es ist wirklich so, der Typ geht zu der Person, die da am Stuhl gefesselt ist, die Kamera schwenkt dann einfach komplett weg, dann hörst du ein bisschen schreien, dann geht die Kamera wieder zurück und dann, ich weiß nicht, ob er das wirklich in der Hand hat, trotzdem noch so dieses Stück Haut, ein Stück Ohr und wirft das dann irgendwo so hin, aber du siehst es halt nicht wirklich. Aber das ist halt so diese Art. Ja, das ist so diese Art von Gewaltdarstellung. Und dann hast du bei Tarantino natürlich aber auch das exakte Gegenteil.
Ja, warte, da kommen wir gleich drauf. Mhm. Da kommen wir gleich drauf. Denn wir müssen vorher, denn ich meine, Tarantino, das ist schon das spannendste Punkt bei diesem Thema. Wir müssen nach auch noch
was sagen. Okay, dann sagen wir Tarantino, machen wir so als großes Finale.
Ja, ein großes Finale.
Okay.
Mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Ich finde spannend, gerade wo du erzählt hast, oder wurden mir Zähne gezogen.
Mhm.
Ich habe bei so ein paar Sachen bin ich sehr, sehr empfindlich. Und zwar ist das immer, wenn das so eine Szene ist, wenn irgendjemandem angedroht wird mit dem, also diese berühmte Szene, die es in jedem Gangsterfilm irgendwie gibt, wo jemand mit einem, wie heißen diese Dinger denn, womit man eine Zigarre anschneidet,
ja.
Ein Zigarrenanschneider, wenn da ein Finger durchgesteckt wird und derjenige wird halt unter Druck gesetzt mit, wo ist mein Geld oder erzähl mir das, was weiß ich.
Ja.
Und weil bei Fingern und Zähnen bin ich ganz, ganz empfindlich. Oder wenn es auch darum geht, Fingernägel abzuziehen oder die Finger zu quetschen in irgendwelchen Folterszenen oder so.
Woher glaubst du, kommt das?
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Meine Unterstellung ist, dass wir Gewaltdarstellung, sei es jetzt ob expliziten grafischen Images oder diese erzählte Gewalt mit den Vorstellungen, dass jeder sich schon mal den Finger eingequetscht hat, dass jeder schon mal Zahnschmerzen hatte oder einen Zahn gezogen bekommen hat. Aber
Zahnarztbesuche, ganz gruselig.
Aber von uns wurde noch niemand, hoffentlich die meisten von uns allen,
nicht gestochen.
Genau, mit einem Messer, mit einem Schwert, uns keine Hand abgehackt an einer Säge oder sonst was. Und das ist was, selbst wenn du es ganz, ganz explizit zeigst, so wie wir gleich auf ein paar Filme eingehen werden, die das getan haben, ist das was Abstraktes für viele? Ist jetzt eine Unterstellung, ist eine Theorie.
Ja.
Aber, und deswegen kannst du nicht so nachempfinden, wie schlimm das ist. Aber wenn jemandem angedrückt wird, der Finger abzuschneiden, jeder hat sich den Finger eingeklemmt.
Ja.
Jeder hat schon mal einen Zahn gezogen gekriegt oder so.
Und ja, good point.
Das ist dann viel nahbarer und schlimmer, zumindest für mich.
Ja, verstehe. Ich meine, eine Sache, die auch oft genannt wird, so als quasi schlimmstes schlimmste Stelle am Körper für eine Verletzung, wenn man so einen Film sieht und das dazu sehen muss oder vielleicht, auch wenn es so angedeutet wird, dann wird oft das Auge genannt.
Ah ja.
Ne? Mhm, und ich glaube, das kann ich auch oft nachvollziehen. Wenn das Auge irgendwie so in Gefahr ist, ist es, finde ich, auch was ganz Schlimmes. Wobei ich glaube, dass die wenigsten dann auch hier so im Durchschnitt sich im Auge schon so verletzt haben, dass es krass wehtut.
Vielleicht liegt es denn daran, also bei dem Auge weiß ich jetzt nicht, ob das der Fall ist, aber bei Händen und Zähnen ist es ja so, dass da die Nerven am sensibelsten sind. Mhm. Also kannst du ja mal irgendwie was war das für ein Test, wo dir jemand einen Stift in den Rücken so ganz leicht piekst und zwar 3, 4, 5 Stück, keine Ahnung, und du sollst zählen, wie viele das sind. Kannst du einfach nicht.
Okay.
Am Finger kannst du ganz klar sagen, wie viele Nadeln da gerade sind.
Also gleichzeitig meinst
genau.
du? Ah ja. Mhm.
Und Zähne sind das sensibelste Organ, das wir haben.
Verrückt.
Mhm. Also du kannst halt, wenn du auf ein Haar beißt, kannst du sagen, dass das da ist. Das kannst du mit dem Finger nicht.
Damn. My mind is blown.
vielleicht liegt es daran. Bei den Augen weiß ich jetzt nicht, wie empfindlich die sind, wie viele Nervenenden die haben.
Vielleicht ist da einfach diese große Wichtigkeit hinter, auch ganz unterbewusst.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch einfach so im Gehirn ein Instinkt, der gewisse Sachen halt beschützen will.
Ja.
Und deswegen bei Augen macht man direkt, oh Gott, nein, nein, nein. Bei, weiß ich nicht, einer Fleischwunde am Arm oder so, dann... Okay.
Ja, richtig. Ich meine, jetzt haben wir ja viel über Gewalt gesprochen in der Hinsicht, dass es irgendwie Realismus erzeugen kann und vor allem ja auch schockiert und Schmerzen mitfühlen lassen. Dementsprechend auch den Tod einer Person mitfühlen lassen oder die Verletzungen. Aber es gibt ja auch die andere Richtung, wie Gewalt wirken kann. Und zwar, mal ganz salopp gesagt, dafür, um Spaß zu machen. Also bei einem Film. Also es gibt ja nicht umsonst... also Actionfilme, die davon leben, dass jeder Schuss so übertrieben viel Blut hinterlässt in der Person. Und 70% des Films ist Geballer.
Jetzt bist du doch wieder bei Tarantino.
Ich war gar nicht bei Tarantino. Ich war gerade eher so im Hongkong-Kino.
Okay, okay.
Und tatsächlich habe ich jetzt die letzten John Wick-Filme nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie der Gewalt gerade an sich dort ist. Aber dann gibt es natürlich auch generell auch im Horrorbereich. Es gibt ja einfach die sogenannten Splatter-Filme, die ja auch einen großen Teil davon, was die ausmacht, ist eine sehr explizite Gewaltdarstellung. Und zwar wirklich in der Hinsicht, dass nicht einfach nur ein Stich mit einem Schwert da ist oder eine Schusswunde, sondern wirklich eben ganz bewusst Gliedmaßen abgerissen werden.
Ja, okay, warte mal.
Köpfe platzen und sowas.
Aber dann sag jetzt mal direkt ein Beispiel, wo du sagst, dir hat diese Form von Gewalt Spaß gemacht.
Genau. Spaß ist halt auch wieder so ein dehnbarer Begriff, weil, okay, sagen wir mal, was für ein Film ist das? Ich muss mal überlegen, weil es ist, glaube ich, bei Horrorfilmen, zumindest bei mir, trotzdem immer so eine Waagschale von dem Unangenehmen, was ein Horrorfilm mit einem macht, und dem Unterhaltungswert, der aus dem Unangenehmen, aber auch aus dem, ja, diesem Spaßfaktor ist. Weil manche Horrorfilme, finde ich, die machen besonders Spaß, weil die so blutig sind. Wenn ich mir jetzt...
Was mit Evil Dead?
Ja, Evil Dead zum Beispiel. Okay, Evil Dead ist halt gleichzeitig auch eine Comedy. Es ist halt so ein bisschen schwierig.
Okay.
Da könnte man auch nochmal gleich drüber reden. Aber ich dachte jetzt an sowas wie ein ganz, 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 ganz großer Klassiker, der auch ultra brutal ist, ist Brain Dead. Der ist von Peter Jackson. Das ist ein Zombie-Film.
Nie gehört.
Du hast noch nie von Braindead gehört?
Oh Gott, ihr Blick, wenn ich den erzählen könnte. Heilige Klamotten.
Also Braindead, okay, das ist eigentlich schon ein eigenes Riesenthema, weil der gilt oft und galt oft zumindest als der blutigste Film aller Zeiten, der brutalste Film aller Zeiten.
Von Peter Jackson?
Peter Jackson. Für alle Zuhörer da draußen, der Regisseur der Herr-der-Ringe-Trilogie.
Okay.
Hat früher Horrorfilme gemacht. Und der größte und berühmteste ist Braindead. Und das ist natürlich in Neuseeland gedreht, wo er herkommt. Und es geht um ein sehr, sehr lustiges Muttersöhnchen, der in unserer kleinen Stadt an der Küste lebt. Und irgendwo ist dieses komische Rattenmonstervieh, das irgendwie irgendwo in einer Expedition von irgendwelchen, aus irgendeinem Dorf, ich glaube ein afrikanisches Dorf, mitgenommen wurde und dann irgendwie da im Zoo rumhängt, beißt die Mutter von ihm, das ist so eine richtige Oma, wird dann zum ersten Zombie in dem Film und dann verbreitet sich dieser Virus und immer mehr werden Zombies. Die ersten 5, 6 beherbergt die alle noch zu Hause in der großen Villa, wo die leben und versucht so, sich um die zu kümmern, weil das ja auch seine Mutter ist und so.
Ist das auch eine Komödie?
Er ist auch lustig.
Okay.
Aber im Vergleich zu Evil Dead ist er wirklich um gigantische Welt brutaler und blutiger. Und ich spoilere das jetzt einfach mal.
Okay, okay.
Der Film wird wirklich, ist auch wirklich brutal. Es ist wirklich ein absoluter Splatter-Film. Und sehr ekelhaft. Und am Ende ist das große Finale, ist eine große Party in dieser Villa. Da ist irgendjemand, ich weiß schon nicht mehr genau die Zusammenhänge, der da geschäftlich irgendwas macht, will die Villa kaufen oder abreißen oder was auch immer. Der macht dann eine große Party und dann brechen da die Zombies aus. Und dann werden da alle nacheinander gefressen und zerstückelt und zerrissen und alles Mögliche. Da gibt es dann so eine Szene, wo dann die Hauptdarstellerin des Films dann irgendwie in der Küche ist und die ganze Zeit irgendwelche so Körperteile nimmt und die in so einen Häcksler steckt. Nee, so einen Mixer. Wie nennt man das denn?
Ein Mixer, ja.
Genau. Es gibt so ein kleines Baby, das rumläuft und dann einfach irgendwann aus einem Gesicht von einem anderen Menschen plötzlich so rausdrückt. Und dann, um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, am Ende sind alle Zombies. Nur noch er und die Frau sind übrig. Und dann gibt es diese berühmte Szene. Alle sind dann irgendwie da in diesem Foyer, in dieser Villa. Und dann kommt er mit dem Rasenmäher rein. Der Rasenmäher ist unten so offen mit so zwei fetten Messern. Und dann geht er da einfach durch dieses ganze Gewusel durch. Und es ist einfach 10 Minuten lang nur Blut und Körperteile, die überall hinspritzen. Und das ist so geil. Er kommt rein, der hat so seinen Hero-Moment, weil er jetzt so Muttersöhnchen ist. Party's over. Und dann mit dem Rasenmäher. Und das ist halt ultra spaßig.
Aber pass auf. Es ist halt schwierig, sich den Punkt, den ich machen möchte, oder auf den ich zumindest so ein bisschen hinaus will, sich nicht zu schnell zu nähern. Aber jetzt gerade hier, wo du das so erzählst, erstmal hat es ja mit was irgendwie ein bisschen Übernatürlichem zu tun. Etwas, richtig, was wir so bis jetzt noch nicht gesehen haben, nämlich Zombies. Das heißt, du bist direkt schon in der Form von Science Fiction.
Ja, oder Fantasy.
Fantasy, Science Fiction, genau. Und es kommt natürlich auch sehr viel auf den Stil an, den der Regisseur wählt, um das darzustellen. Und gerade wenn du sagst, da ist so ein Hero-Moment und da kommt so ein geiler One-Liner und dann geht er übertrieben mit etwas, was wir uns kaum vorstellen können, mit einem Rasenmäher dadurch.
Ja.
Und lass mich raten, es hat sehr, sehr viel Blut gespritzt und so weiter. Und ich nenne es jetzt einfach mal hyper-stylized Gewaltdarstellung, die kann, glaube ich, gut Spaß machen. Mhm. Das ist immer schwierig zu sagen. Natürlich findet man, wenn man sagt, das macht Spaß, nicht die Vorstellung toll, was da passiert. Mhm. Aber eben genau, weil es sowas, so eine höhere Ebene hat, sowas ein bisschen Abstrakteres ist, etwas, was in unseren Köpfen zumindest unrealistisch ist, so, weil es so übertrieben ist.
Ja.
Deswegen kann man damit Spaß haben. Ich würde jetzt nämlich mal als Gegenbeispiel anbringen. Und dann, wir müssen diese Punkte einfach abschließen, weil ich zu Tarantino kommen will.
Ja.
Wenn wir jetzt mal Hostel nehmen, ist aus den 2000ern irgendwann, Saw war sehr, sehr populär, hat eine riesige Welle gehabt und dann kam Hostel, was quasi Saw noch einen oben draufsetzen wollte. Saw war sehr, sehr heftig für mich damals, für viele damals, hat, glaube ich, mit ein paar Tabus gebrochen und das Genre selbst erst so ein bisschen erschlossen. Und Hostel hat dann einen oben drauf gesetzt und hat halt einfach bei allem Hardcore draufgehalten. Das heißt, wenn jemandem beim Gehen die Achillessehne durchtrennt wurde, hat man das gesehen.
Ja.
Wenn jemandem ins Knie gebohrt wurde oder in den Oberschenkel gebohrt wurde, hat man das gesehen.
Ja.
Und zwar ohne übertrieben viel Blutspritzen. Und es sah zumindest so aus, wie ich glaube, dass es aussähe, wenn es wirklich jetzt hier passieren würde. Und da war ich raus. Ich habe Hostel nicht zu Ende geguckt.
Okay.
Und da war für mich ganz klar eine Grenze überschritten. Und das hat für mich 0,0 Spaß gemacht.
Ja.
Bei Saw hingegen war es für mich so ein bisschen an der Grenze. Da haben wir ja den brutalen Moment, dass er sich das Bein irgendwann absägen muss, was hart zu sehen war. Aber, und da unterstelle ich jetzt, dass ein großer qualitativer Unterschied zwischen Saw und Hostel war, dass zumindest bei Saw 1, lass uns mal nicht über die ganze Reihe gerade reden, sondern nur Saw 1, da war so viel Story noch drin und so viel Charakterarbeit, dass man da irgendwie mit dranbleiben wollte.
Ja, es war halt auch eine Art Thriller.
Ne? Ja, genau.
Und du hattest natürlich auch, ich glaube, so rückblickend, dass das, was für eine Schauspielerin und für den Charakteren, das auch nicht so unglaublich stark war unbedingt, aber dass es trotzdem super fesselnd war, weil du ja trotzdem wolltest, Weil die Situation war halt so klar, einfach und nachvollziehbar und dementsprechend auch so schrecklich, in welcher quasi Falle er da sitzt. Und du fieberst mit, wie er da versucht rauszukommen. Und du denkst, das war halt auch in der Hinsicht spannend und in Anführungsstrichen spaßig, wie bei einem guten Krimi oder Thriller. Du denkst ja mit, du fragst dich selber, wie kommt der denn jetzt da raus? Wie würde ich denn jetzt da rauskommen? Würde ich so weit gehen? Das macht ja sehr viel mit dir auf verschiedenen
Ebenen. Genau, aber da muss ich unterbrechen. Denn auch bei Saw würde ich nicht sagen, dass ich das, was da an Gewalt war, vor allen Dingen in den Spielen, die vorher kamen, wo ja nicht die beiden involviert waren, die im Badezimmer saßen, da fand ich die Gewalt ganz und gar nicht spaßig.
Ja.
Die war... Und wie gesagt, das ist ganz schwierig zu greifen. Denn das, was du eben erzählt hast, wenn wir bei Evil Dead sind oder Shaun of the Dead zum Beispiel oder, ist doch richtig, das ist da war doch...
Genau, es gab Shaun of the Dead, aber das ist natürlich wirklich eine Komödie.
Ganz genau, bewusst. Genau, aber da war auch viel, viel explizit zu sehen, ne?
Ja, für eine Komödie schon, also ab 16 in der Hinsicht, aber sowas wie Brain Dead oder Evil Dead war halt immer schon ab 18.
Okay, dann nehmen wir Evil Dead und Brain Dead.
Mhm.
Zumindest so, wie du es beschrieben hast, Evil Dead habe ich gesehen, Brain Dead klingt ein bisschen ähnlich, nur eben einfach noch auf 11 gedreht irgendwie. zumindest wie wir eben definiert haben, dass man damit Spaß haben kann. Das war für mich bei Saw nicht der Fall und trotzdem war es notwendig da, um diese Story zu verkaufen, um quasi die Charaktere in ihrer Misslage da wirklich zu verstehen und,
das, ja,
und bei denen zu sein,
das stimmt, ja,
und nachvollziehen zu können. Darum fand ich, hatte es da einen Mehrwert und nicht wie sage ich das? Das war nichts Selbstdarstellerisches, quasi nur für den Effekt. Also bei Hostel hatte ich das Gefühl, da war quasi, wir wollen das machen, was Saw gemacht hat, viel härter und darum herum haben wir eine Story geschrieben. Mhm. Und bei Saw hat es sich andersherum angefühlt.
Ja, also es war bei Hostel war es mehr so, wir wollen halt einfach nur Gewalt zeigen.
Selbstzweck,
und Selbstzweck von Gewalt. Und dann gibt es einfach so eine fadenscheinige Handlung, damit wir das aber alles da halt zeigen können.
Ja.
Ja, und das ist interessant, weil, ja, ich bin da auf jeden Fall, verstehe ich auf jeden Fall, dass es bei Saw 1 irgendwie, es war eine runde Sache. Also die Gewalt hat zum Thema und zum Film gepasst. Gleichzeitig war es natürlich trotzdem auch das Besondere in der Hinsicht, dass daraus auch Marketing entstanden ist. So der krasseste Film überhaupt, das ist so brutal und so schlimm und so. Das war, jeder wusste davon, von Saw, als er rauskam, der erste. Und das Interessante ist ja, dass daraus dann aber diese, man könnte sagen, dieses Genre entstanden ist, des Torture-Porns.
Ja,
des
sogenannten
Torture-Porns. Und
genau,
da steckt das Wort Porn mit drin. Ja, was denkst du denn dazu? Weil das ist ja einfach, es sagt ja quasi aus, dass du eine gewisse Freude und Lust hast an der Folter.
Genau, da bin ich persönlich halt raus und finde auch nicht gut, dass so etwas existiert. Also ich meine, da wir jetzt bei Filmen trotzdem natürlich in was Fiktivem sind, sei es jetzt Fantasy oder eben wie bei Hostel etwas Realistisches, finde ich es trotzdem immer noch nicht gut. Also ein Film, wo der alleinige Zweck ist, dass du halt dieses Torture-Porn gibst, sehe ich nicht.
Ja, und das ist interessant, weil es ist ja trotzdem sehr erfolgreich. Ne? Erfolgreich genug, dass da wirklich eine Riesenwelle entstanden ist, worauf dann eben auch Hostel geritten ist und vieles andere rauskam. Und das ist ja interessant, weil woher kommt das? Warum wollen Leute das sehen? Warum ist das so faszinierend? Weil Saw ist ja später auch, ich habe die ersten drei Filme auch nur gesehen, den dritten auch noch im Kino und im Endeffekt fing das ja schon an, dass es dann die Story dann zwar immer noch so ein bisschen dieses Thriller-mäßige ein bisschen hatte, aber eigentlich hat man nur noch darauf gewartet, was ist die nächste kranke Konstruktion, wie die Menschen da...
Jetzt bist du bei Saw gerade.
Genau, bei Saw, ja. Bei Saw 2, 3. Welche schlimmen Apparaturen, die gesteckt wurden, wie die da rauskommen und dann auch natürlich, wie dann ein Großteil davon dabei stirbt und es nicht schafft, aber auch die es schaffen, natürlich extrem viel Schmerz, den widerfährt und Verletzungen. Und das war ja wirklich nur noch ein, ich will das noch krassere sehen im nächsten Teil. Was haben wir noch für neue kreative Ideen, wie Menschen Gewalt angetan wird? Und die Faszination ist ja anscheinend da. Ich weiß nicht, ob man das Begeisterung nennen kann.
War es so erfolgreich? Ich meine, gibt es das heute noch?
Also, ich meine, Horrorfilme sind generell...
Nee, ich rede von Torture-Porn.
Ja, richtig. Ich glaube, ja, das ist die Frage, ist das jetzt immer noch a thing? Ne? Es gab auch, ich weiß nicht, was parallel dazu war, vorher oder auch sogar danach, gab es auch eine große Welle an den sogenannten PG-13-Horrorfilmen. Sachen wie The Ring und sowas. die eben quasi in Anführungsstrichen ab 12 freigegeben sind. Ich weiß nicht, ob das so 1:1 übersetzbar ist jetzt mit der Altersfreigabe nach Deutschland, aber ne, die quasi keine Gewalt gezeigt haben, aber Grusel. Und auch, ich glaube, diese vielen Filme wie Conjuring und Insidious und die Sachen, die sind, glaube ich, auch alle relativ gewaltfrei und leben eher von dem Schock von
Jumpscares. Ja, genau, aber ich will gerade herausfordern, weil du sagtest, naja, es gab ja anscheinend, es hatte einen Hype, der Hype war auf jeden Fall da, das will ich nicht leugnen, ja. Aber war es wirklich so erfolgreich? Oder anders gefragt, kennst du jemanden, der wirklich gerne Hostel geguckt hat?
Also, ich glaube, ich kenne niemanden, der jetzt ein großer Fan von Hostel war, weil es auch einfach kein guter Film war.
Ja.
Ne? Und ja, und ich bin auch da so, ich finde, es ist halt der Unterschied zwischen, sagen wir so, für mich ist das so, ich habe immer schon gerne Filme gesehen, wo es Gewalt gab. Nicht ausschließlich, aber das war auch mal ein Teil. Also als ich als Kind, weiß nicht, ich habe mit 8 oder 9 zum ersten Mal Alien gesehen. Der ist auch brutal. Natürlich nicht krass splattermäßig unbedingt, aber für einen Grundschüler...
Weiß ich nicht, also als das schon, wieder rauskam und so. Also.
Das ist die brutalste Stelle auf jeden Fall im ersten Film. Und oder Terminator 2, ich glaube, mit 10 oder so geguckt. Und der ist auch nicht ultra brutal. Da gibt's Blut. Da werden Leute dann auch mal aufgesäbelt und so. Also, ne, so gestochen vom T-1000. Und das sind Sachen, die ich auch faszinierend fand. Und ich hatte immer schon so diesen Drang, ich will Next Level sehen. Ich will den nächsten Horrorfilm sehen. Evil Dead 2 habe ich auch mit 13 oder 14 zum ersten Mal gesehen. Und der ist jetzt nicht unendlich brutal, aber trotzdem schon, wenn man was jünger ist, auch trotzdem sehr gruselig und macht viel mit einem. Und ich weiß nicht, da war irgendeine Art Faszination von dem, vielleicht von dem Verbotenen dahinter, von dem Verborgenen, von dem, wovor man eigentlich Angst hat und das eben, wie du eben gesagt hast, auch so in einer Fantasiegeschichte eben so ein bisschen erfahren kannst, ohne dass du selber dem ausgesetzt bist. Es ist natürlich auch die Verbindung, dass ich generell Horror an sich so spannend fand, weil es so fantasyhaft behaftet ist und weil es eben, weil Filme ja für mich auch, also für die meisten Menschen halt immer Eskapismus oder meistens eigentlich Eskapismus sind hauptsächlich und man ja quasi entführt wird in eine andere Welt und eine andere Welt ist, kann Science Fiction sein, es kann Star Wars sein, es kann aber auch der Film sein, der in New York spielt, wo ich eben noch nie war dann oder aber im Horrorbereich eben auch, du kommst in ganz andere Regionen, ganz andere Gefühle und Emotionen, die du spürst und die Gewalt macht auch wieder was mit einem.
Ja, pass auf, was mich gerade ein bisschen verwundert ist, dass wir, also ich will den Punkt, ich will noch ein bisschen zurückspulen auf den einen Punkt drauf zeigen, denn okay. Du sagst die ganze Zeit wieder, du redest von Gewalt im Allgemeinen, aber wir haben ja gerade, finde ich, ganz gut rausgearbeitet, dass es hier verschiedene Qualitäten und verschiedene Stile, Darstellungsweisen gibt, diese Selbstzweckgewalt in Hostel, die sehr, sehr explizite oder die spaßige Evil-Dead-Gewalt, sage ich mal.
Ich wollte auch irgendwann da hinkommen an diesem Punkt. Ich wollte so ein bisschen so einen kleinen Weg gerade aufzeichnen, auch für mich, um selber so ein bisschen zu ergründen, weil wir sind ja in der Hinsicht sehr unterschiedlich.
Also aber warte mal, Hostel zum Beispiel hast du noch nicht gern geguckt.
Nee, richtig. Aber bei dir warst du ja schon bei Saw 1 raus. Ich habe immer noch bis zum Teil 3.
Nee, ich habe alle gesehen. So ach nicht. So. Und ich fand die auch gut. Ah. Denn ich weiß, also mir fällt auch gerade schwer, weil es schon so lange her ist, den Unterschied zwischen den lateren Saws und Hostel zu machen. Mhm. Denn leider hat Saw natürlich, unterstelle ich jetzt einfach mal, musste ja mit dem Torture Porn so ein bisschen mithalten. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht selber so viel Bock hatten auf dieses harte, explizite. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich da konnte ich mir das geben.
Ja.
Da war aber jede Szene für sich nicht, also ich hatte auch immer so, oh nee, komm, weiter. Aber man war investiert in die Story und das ist nicht die beste Story der Welt, aber das war schon eine große Arc, die diese 7 oder 8 Filme da machen.
Da hast du sogar viel mehr gesehen als ich.
Ich habe alle gesehen.
Ich bin gerade ein bisschen surprised.
Nee, die eben weil der erste etwas aufgemacht hat, das natürlich auch, irgendwann ist es kitschig geworden, dass dann doch derjenige, der Ausbildende von dem war und stellt sich doch raus, mega Twist, war die ganze Zeit schon Amanda da und. Aber das hat anscheinend gereicht, dass ich da bei der Stange geblieben bin. Aber das heißt, bei Saw 3 bist du ausgestiegen, aber doch nicht wegen der Gewalt.
Ich glaube tatsächlich, dass ich Saw 3 teilweise im Kino dann wirklich richtig ekelhaft fand.
Ja.
Und dann einfach auch irgendwie sagte, so, boah, so langsam brauche ich es nicht mehr, weil inhaltlich hat es mir dann irgendwann nichts mehr, gegeben. Auch, vielleicht war es auch der Schwächste, vielleicht wurde es dann, ich habe öfter gewollt, jetzt wird es auch wieder besser. Mhm. Aber dann war ich irgendwie so ein bisschen raus und ich hatte wieder so eine Phase. Vielleicht war es auch eine Übersättigung durch diese Torture-Porn-Phase. Und man muss ja auch unterscheiden. Ne? Ich habe gerade irgendwie an Torture-Porn gerade so ein bisschen gleichgesetzt in Gedanken mit generell Gewaltfilmen. Aber es ist ja wirklich Torture. Es geht ja um diese Filme, die auch sich sehr viel mit Folter
und
Niedermachen und so. Ich meine, ich würde sagen, dass Texas Chainsaw Massacre dann auch später natürlich in den Remakes ja auch in so eine Richtung ging, weil es dann ja nicht nur um das Töten und das Slasher-Film-Genre ging, sondern ja auch darum, wie da einige wirklich ja auch gefoltert werden und ne, mies zugerichtet werden. Und es gab ja immer schon den Splatter-Film, schon viel, viel früher.
Mhm.
Und den fand ich, wie gesagt, auch dann immer schon, ne, da habe ich mich dem auch mal mehr angenähert und fand das faszinierend. Ich war immer derjenige, der diese Ab-18-Filme mit auf die Videoabende gebracht hat, so in der Schulzeit noch, ne, wo ich dann den Leuten von Rust Till Dawn gezeigt habe, mit, weiß ich nicht, viel zu jung. Natürlich war das auch nur die geschnittene TV-Version, die aber trotzdem für ein Kind schon heftig ist. Ja. Ne? Und das war trotzdem dieses, das ist irgendwie so besonders.
Mir ist gerade was eingefallen, und zwar kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn du jetzt sagst, Slasher-Filme, die reinen Minuten, in denen Gewalt dargestellt wird, ich habe es nicht mehr so vor Augen, weil ich Hostel, wie gesagt, nicht einmal zu Ende geschaut habe.
Mhm.
Aber bei Hostel weiß ich am Anfang noch, es ging schnell los damit und es war sehr schnell aufeinanderfolgend.
Okay, war das nicht am Anfang so ein bisschen so auf so ein bisschen pubertäre Comedy gemacht mit so ein paar jungen Leuten, ein bisschen American Pie-mäßig, die wollen so ein bisschen was erleben und dann macht das so einen starken
Ja, die sind, Twist. Auch in so, die sind halt in so ein Hostel gegangen, wo die dann im Grunde verkauft wurden als, als Folterpuppen. Und die Amerikaner haben sehr, sehr viel Geld gekostet und wurden dann dementsprechend auch mit den genüsslichsten Ideen und den verrücktesten Setups gefoltert. Ich weiß nicht mehr, wie schnell es dazu kam, aber als es dann losging, meine ich mich zu erinnern, dass es sehr, sehr schnell aufeinander war und einfach viel davon. Wenn du jetzt an Texas Chainsaw Massacre oder so denkst, ich habe den Ort das Original nicht gesehen, aber genug andere Slasher-Filme, da ist es ja primär im letzten Drittel, wo es wirklich zur Sache geht. Und ja, es gibt dann hier und da Momente, wo es jemandem passiert, aber dann reden wir von 20 Sekunden sehen wir was mit einem Build-up von, weiß ich nicht, 2-3 Minuten oder so. Und dann ist halt der Rest wieder Drama. So. Kann es daran liegen, dass man sich deswegen, dass man deswegen einfacher bei der Stange bleibt und diese Gewalt deswegen besser verarbeiten kann, weil es einfach, wenn man es auf die Minuten runterbricht, nicht so viel ist?
Meinst du jetzt
bei Slasher zum Beispiel? Bei anderen, bei vielen anderen.
Ja, es ist natürlich ein anderes Genre, was von anderen Dingen lebt. Es gibt Slasher-Filme, die ja auch recht blutleer sind, und es gibt Slasher-Filme, die sind ultra, ultra brutal, und die wollen dann auch dann so zu ihrem USP machen, dass die so brutal sind. Da gab es ja auch Verschiedenes. Es ist im Endeffekt so, ich meine, bevor ich jetzt so ein bisschen, ich versuche gerade wieder auf den Punkt zu kommen, wo du eben warst, von wegen Gewalt als Selbstzweck und Gewalt sinnvoll. Und da habe ich halt ein großes Beispiel, was ich lange Zeit lang sehr gefeiert habe. Das ist halt dieser französische Film Martyrs. Und ich weiß nicht, ob du den gesehen hast?
Nee.
Auch nicht. Okay, das war auch so ein Film, das war im Studium, wo der dann aktuell war. Und dann wurde darüber gesprochen. Ich glaube, der Film war auch eher ein Nischenfilm, weil der lief, glaube ich, nie in Deutschland und war auch nicht erhältlich. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich insane hart. Wobei ich behaupten würde, dass in Saw-Filmen mehr direkte, explizite Gewalt gezeigt wurde. Und auch mehr in der Summe. Ist vieles thematisch in dem Film extrem hart und es ist explizit. Und ich habe den Film immer sehr gerne als Beispiel vorgeführt im Vergleich zu Saw, weil Saw war für mich schon irgendwie Torture Porn, in der Hinsicht, dass ich dachte, ja, geht doch eigentlich nur noch darum, dass man sich irgendwie in Anführungsstrichen aufgeilt, an noch krankeren Methoden Menschen zu foltern.
Das war bei Martyrs nicht der Fall.
Martyrs habe ich immer als Beispiel gesehen dafür, dass jede Gewalttat sinnvoll war. Und mit sinnvoll meine ich nicht moralisch sinnvoll, sondern dramaturgisch sinnvoll.
Denn aus der Sicht des jeweiligen Charakters?
Nee, aus der Sicht der Geschichte.
Okay.
Was die Charaktere machen, ist teilweise absolut abgrundtief schlimm oder vielleicht einfach nur ein Kampf ums Überleben. Aber so wie der Film als Geschichte erzählt wird, jede Gewalttat führt zu einer neuen Situation und die Story, die beruht da drauf. Die entwickelt sich daraus. Und das ist das Spannende. Weil Martyrs, ich möchte gar nicht dazu sagen, worum es geht. Weil die ersten 2 Minuten und denkst, das ist ein anderer, kommt, das ist was ganz anderes, was dich erwartet. Und nach 10 Minuten denkst du, ach so, ach, das ist der Film. Ach nee, doch nicht. Und dann ist es wieder alles um 180 Grad gedreht. Und dann eine halbe Stunde später denkst du, was? Okay, jetzt geht's darum. Und dann, also da sind die ganze Zeit shiftet die Story, aber es ist komplett sinnvoll.
Aber wenn du das jetzt mal mit Hostel vergleichen würdest, mhm, kannst du dir den Gewaltaspekt, das, was explizit gezeigt, mhm, wird, in Martos besser angucken als in Hostel, weil eben dramaturgisch es, mhm, Sinn macht, wie du gesagt hast? Also das ist jetzt eine Theorie.
Ja, also ich denke schon, aber ich glaube, gleichzeitig ist Martos trotzdem für mich, nee, ich würde sogar fast andersrum sagen, interessanterweise. Ich würde sagen, Martos fand ich viel schwerer zu gucken als Hostel.
Ach du
Heiliger. Weil Hostel war für mich dadurch einfach, weil war albern. Es wollte, mhm, nur, mhm, schocken, es wollte nur, ich bohr hier rein, ich schneide hier ein Auge raus und, ah, sowas. Und das war für mich so, ich war halt so gar nicht invested in diese Figuren. Ich fand, es war halt so ein oberflächlicher, wir wollen jetzt mal auf dieser Welle von Torture Porn mitreiten. Und dann fand ich es halt albern. Und ich habe generell nicht so ein großes Problem mit der Gewalt. Da hatte ich ja scheinbar noch nie. Und bei Martus war die aber so nahbar und hart und schlimm und gruselig. Ich hatte irgendwann tatsächlich, weil bevor ich den Film gesehen hatte, ein Kommilitoner von dem Film geschwärmt. Er meinte zu mir, das war so ein Kommilitone, ich dachte, kennst du, glaube ich, gar nicht, Markus, oder hieß der Markus, ist ja auch egal.
Egal.
Und er meinte irgendwie, er hat diesen Film gesehen und ich glaube, es war irgendwie so, dass er den von einem entweder, ah nee, der hatte mit einem Kumpel gesehen zusammen und die mussten alle 10, 15 Minuten Pause machen und erstmal drüber reden, was sie da gerade gesehen haben und es verarbeiten. Und der hat mich halt so neugierig gemacht auf diesen Film, weil das war irgendwie der härteste Film, den er je gesehen hat. Und dann hatte ich ihn irgendwann und habe einen großen Videoabend gemacht, so ey Leute, 2, 3 Leute, 4, 5 Leute, lasst ihn mal gucken, das ist der Film. Aber die Sache ist, worauf ich hinaus wollte, es gab eine Szene, das ist relativ am Anfang des Films, innerhalb der ersten 10 Minuten, die gab es auf YouTube. Die habe ich mir angeguckt. Die war auch nicht zensiert oder sowas.
Bevor du den Film gesehen,
genau, hast. Genau. Und danach habe ich gesagt, ich will diesen Film niemals in meinem Leben sehen. Das war tatsächlich zu hart für mich. Habe ich gedacht in dem Moment. Später habe ich dann gesagt, nee, ich will den Film unbedingt sehen. Und dann haben wir ihn geguckt und gesagt, der war super hart. Und aber auch super gut. Und ich habe ihn sehr oft gesehen danach. Und ich habe ihn auch sehr gerne Leuten gezeigt, um auch so ein bisschen so diese Reaktionen mitzuerleben, was ich generell immer sehr gerne mache, gerade bei Horrorfilmen, den Leuten zu zeigen. Es gibt so ein paar Leute im Freundeskreis, die sagen ganz klar von sich, boah, ich gucke unglaublich ungern Horrorfilme, ich gucke nie Horrorfilme. Und das sind die besten, mit denen man Horrorfilme gucken kann, weil die Reaktionen so stark sind. Und das löst es ja. Das ist
dann, du hast so viel Torture-Porn geguckt, du torturst deine Freunde.
Genau, aber dann lieber mit Hereditary oder Martyrs, ja, ja, ne, aber mit guten Filmen. Also Hostel würde ich mir niemals nochmal angucken, glaube ich, außer zum Spaß. Und das ist so der Unterschied.
Zum Belustigen meinst du, nicht, ja, zum Spaß.
Zum Belustigen, also, ne, einfach nur zu gucken, so Trash einfach.
Okay, genau.
Aber es gab nämlich zum Beispiel, wie gesagt, es gab diese Phase aus Torture-Porns und es gab auch aus Frankreich ganz besonders harte Brocken. Unter anderem eben Martyrs. Und ein anderer Film, der auch so ein bisschen in der Zeit sehr gefeiert wurde, war High Tension. Das war ein Film, da läuft so ein Mörder rum und tötet auf brutalste Weise einen nach dem anderen in so einem Familienhaus. Richtig, richtig brutal. Eigentlich noch brutaler als Martyrs.
Alter.
Und ich dachte aber, ich habe den halt gesehen mit einem anderen Kumpel und es war so ein bisschen so dieses, ja, boah, lass dir mal gucken, der ist so brutal und sowas. Und dann dachte ich so, ja, das ist wirklich brutal. Richtig heftig. Boah, mies. Und dann, aber der Film war halt nicht gut. Weißt du, der ganze Film hat mich nur abgefuckt von seinem Inhalt. Und da hatte ich halt das Gefühl, High Tension ist mehr so Selbstzweck. Wir zeigen einfach mal die krankeste Brutalität in einer recht simplen Story, wo am Ende dann ein Twist kommt, den ich auch lame fand. Aber Martyrs ist wirklich, wenn man auf Horror und Filme, auch mit Horrorfilmen mit Gewalt steht, also steht im Sinne von irgendwas irgendwie gerne guckt, das ist so komisch, ne?
Es fällt mir
so schwer zu sagen, dass man sowas gerne guckt, weil es ist ja schon absurd, ne? Aber ja, das ist absurd.
Das war auf jeden Fall deine Empfehlung. Pass auf, angesichts der Zeit machen wir jetzt den Schlenker. Ich möchte mich jetzt gerade rausfinden. Du scheinst ja sehr hart im Nehmen zu sein, was Gewaltdarstellung angeht. Und jetzt gehen wir endlich auf Quentin ein.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, wenn ich sage, der Meister der Hyper-Stylized Gewaltdarstellung.
Ja, ich weiß gar nicht. Auf heutzutage würde man vielleicht andere Namen noch dazu nehmen oder drüber.
Okay, auf jeden Fall hat Quentin Tarantino in jedem seiner Filme, berichtige mich, wenn ich falsch liege, sehr, sehr viel Gewalt und auch dann sehr, meistens sehr überspitzt dargestellt. Ich erinnere nur an die Szene aus Kill Bill, die Crazy 88, quasi das Finale von dem Film, wo, weiß ich nicht, wie viele Minuten die Protagonistin 88 Yakuza-Style Asiaten mit einem Katana wegschnitzelt. Mhm. Und jedes Mal, wenn da halt irgendein Gliedmaß abgeschnitten wird, dann ist da ein Hochdruckreiniger an Blut, der aus dem Arm rauskommt. Ja. Und da bin ich voll und ganz dabei. Das ist ein ganz kurzer Moment eklig. Und dann aber, weil es so übertrieben ist, dieses Spaßig, von dem wir eben geredet haben, wenn wir uns Django Unchained nehmen, wenn dann da jemand erschossen wird in der letzten, in dem Shootout, das ist nur eine Pistole. Und der fliegt mit einer Wucht gegen die Wand und da fliegen dann auf einmal tausende von Federn durch die Gegend und das Blut spritzt nur sondergleichen. Ja. Aber, und jetzt bin ich gespannt, wie du zu diesen Szenen stehst, die ich nämlich nicht gerne gesehen habe, wo ich auch dann sowas sage wie, boah, muss das gerade sein? Mhm. Und das finde ich, ist so der ein sehr interessanter und wichtiger Switch, den er da gemacht hat. Er macht häufig diese Hyper-Stylized-Gewalt, so nenne ich sie jetzt, diese übertriebene, die Spaß machen soll. Aber gerade Django Unchained hat dann auch eben zwei Szenen, wo es auf einmal, ich nenne es, hyperreal wird. Ja, und zwar ist das die Szene, wo die beiden Sklaven um den Tod kämpfen müssen, wo die anderen daneben sitzen und quasi Wetten abgeschlossen haben.
Ja.
Das ist nicht mal ein großes Event für die. Mhm. Das ist ein Mittwochabend, wo die gerade Geschäfte machen mit vier Leuten im Raum und ja, die beiden machen das jetzt halt. Und das fand ich so hart zu gucken. Denn auf einmal war es das Gegenteil. Die Kamera hat nicht heroisch inszeniert, mit geilen Bildern quasi, gut komponiert. Das Licht war jetzt nicht mega sexy. Es war von der Gewaltdarstellung her, da ist nicht jemand kilometerweit weggeflogen. Das war, als wenn zwei Menschen vor dir sitzen und sich real um den Tod kämpfen.
Ja.
Die haben nicht so boxend voreinander gestanden. Die waren die ganze Zeit im Clinch miteinander und haben quasi gerangelt und sich geboxt, wo es nur ging. Und wenn sie dann mal die Oberhand hatten, einfach nur draufgehauen, draufgehauen, draufgehauen. Das war überall ein realistischer Amount of Blut, sag ich mal.
Ja, ja, ja.
Oder die Moment, wo er ihm den Arm dann bricht und so.
Ganz ehrlich, also, oder wollte ich jetzt nicht unterbrechen.
Ja doch, nee, mach ruhig, denn das ist jetzt die Szene, wo ich dich fragen will, wie stehst du dazu? Kannst du das immer noch gut gucken?
Ja, also sagen wir so, gut gucken kann ich das alles.
Aber alles klar.
Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gestört an diesem Shootout am Ende, wo die alle so wegfliegen und das so überzeichnet unrealistisch ist. Also auch so überblutig, aber auch physikalisch übertrieben. Mhm. Gerade im Vergleich zu den Sachen, die man davor gesehen hat im Film. Und ich fand, mich hat es gestört, weil es einfach nicht zu dem gepasst hat, was der Film vorher so erzählt hat und wie sein Stil war. Und es fühlt sich ein bisschen an wie ein Fremdkörper für mich. Und ich muss auch sagen, dass ich generell Django Unchained nicht so sehr mochte. Ich war da eher enttäuscht. Ich mochte zwar Leonardo DiCaprio und ich mochte auch Samuel L. Jackson und so Acting an vielen Stellen. Einige coole Szenenmomente, aber es war so kein Film, wo ich dann die ganze Zeit dachte, Hammer. Und gerade das Ende hat für mich nicht gepasst. Und es liegt, glaube ich, an dieser Diskrepanz, die du selber gerade beschrieben hast, der realistischen Gewalt und an dieser Cartoon-Gewalt, also das ist ja nicht Cartoon-Gewalt,
dieser
stilisierten Gewalt hast du es genannt. Ich meine, vielleicht wollte er damit ausdrücken, dass es realistische Gewalt soll ja auch schockieren und zeigen, wie schlimm es auch war. Und diese stilisierte Gewalt ist quasi das, woran du Spaß haben sollst, weil es eben zeigt, der Held kriegt jetzt seine Rache und jetzt kriegen die ganzen bösen Buben, die werden alle fertig gemacht. Und das sollst du aber feiern und Spaß haben dran. Und dann, das ist wahrscheinlich die Absicht. Und da in der Hinsicht ist es ja auch eigentlich sogar sinnvoll, so zu arbeiten. Natürlich, aber dennoch, also ich habe mir nur einmal gesehen bisher, damals im Kino und bei diesem ersten Mal gucken war das für mich aber ein ganz komischer Stilbruch, denn ich erstmal nicht so, wo ich einfach dachte, das ist jetzt irgendwie Blödsinn.
Genau, also ich würde dir zustimmen, dass er dass er da over the board gegangen ist, mhm, an dem Ende. Ich fand auch, es hat mich rausgenommen, mhm, aber jetzt nicht, weil ich es zu sehr gefeiert habe oder so, sondern, ja, wie du gesagt hast, es war physikalisch einfach zu absurd. Mhm. Aber dennoch fand ich grandios, dass er sich dazu entschieden hat. Und es gab noch so eine Szene, mhm, wie die Fight-Szene. Und zwar war das die Szene, wo, der Schwarze von den Hunden aufgegessen wurde.
Mhm. Ja.
Das hat man nicht gesehen. Das haben die nicht gezeigt. Mhm. Aber wir haben die Reaktion von Strauss, heißt er?
Christoph Waltz.
Genau, Christoph Waltz Charakter gesehen. Und wir haben es sehr klar gehört.
Ja, das war auch und sehr hart.
Da sind wir wieder in der Schiene mit, wir sehen es nicht, Vorstellung ist fast sogar grausamer. Aber ich fand erstaunlich gut, dass er es so gemacht hat. Ich wollte das nicht gucken, aber genau darum geht's, wie du es eben beschrieben hast. Das ist passiert und da dürfen wir nicht weggucken. Also das Medium Film darf und soll quasi zeigen dürfen, das war die Welt, wie sie mal war. Und das dürfen wir nicht vergessen, damit so etwas nie wieder passiert.
Richtig, richtig.
Und da ist es absolut kein Selbstzweck, was ihm oft vorgeworfen wird. Weil wir haben eben noch ein lustiges Interview gesehen, wo er gepiesackt wurde für, warum muss es mal so gewalttätig sein? Mhm. Er sagt nur, weil ich Bock drauf habe. Aber in dem Fall war es nicht, weil er Bock drauf hat.
Genau. Damit wollte er was auch wirklich ganz klar aussagen und konfrontieren den Zuschauer. Und ich finde es interessant, weil ich muss sagen, bei der Film gab es auch so eine komische Diskrepanz in der Diskussion, die ich mit vielen Leuten hatte, weil viele haben den Film sehr gefeiert. Ich war so ein bisschen der als einziger eher so enttäuscht war. Und viele haben auch gesagt, ja, diese Schießerei am Ende ist so typisch Tarantino. Und ich dachte so, nein, das stimmt überhaupt nicht.
Spannend, hätte ich das nämlich auch gesagt.
Ja, guck mal, interessant, dass du das auch so denkst. Und ich denke mir, nein, das ist überhaupt nicht typisch Tarantino. Das hat er noch nie gemacht, noch nie hat er sowas gemacht. Und der erste Film überhaupt, wo er diese Art von übertriebener Blutfontänengewalt hatte, war Kill Bill. Und auch nur Kill Bill 1 hatte Kill Bill 2 das nicht mehr. Und das hat er auch in Kill Bill 1 nicht gemacht, weil das typisch Tarantino ist, dass da literweise Blut fließt, sondern weil er ganz klar japanische Vorbilder zitiert hat, in denen es halt 1:1 genauso spritzt. Ich habe ein paar davon in meinem Regal stehen. Wir müssen auf jeden Fall mal Lady Snowblood gucken. Du wirst sehen, da ist 80% irgendwie gefühlt in Kill Bill drin. Und das ist ja auch geil. Ich liebe es ja auch, wie er zitiert, ne? Von verschiedensten alten Filmen. Und in Pulp Fiction, wird ein bisschen geschossen, aber du siehst trotzdem nicht viel von der wirklichen Brutalität. Das Blutigste ist das Auto, was voller Blut ist. Und Reservoir Dogs, der Typ blutet halt, weil er da angeschossen wurde. Aber das ist das Hauptding. Das Ohr ist, wie gesagt, eigentlich quasi nur angedeutet. Jackie Brown hat auch kaum Blut oder irgendwas. Und erst mit Kill Bill fing das an. Kill Bill 2 hat es, wie gesagt, nicht. Und Glorious Bastards war dann natürlich wieder härter. Und da habe ich halt auch, finde ich halt auch, dass, also in Glorious Bastards finde ich sein bester Film. Und er ist blutig, wo es sich auch richtig anfühlt. Natürlich dieses Skalpieren ist recht hart, das sieht man ein, zwei Mal und so. Und dann gibt es halt diesen Aspekt, diesen einen Punkt, da hat ein Kollege von mir damals gesagt, dass Tarantino ist ein Meister da drin in der Ästhetisierung von Gewalt. Ich weiß nicht, ob ich das auf alle Filme von ihm beziehen würde, aber es gibt einen Moment in Glorious Bastards. Das ist, wenn, ich glaube, Melanie Laurent heißt die Schauspielerin, und Daniel Brühl. Die haben ja die ganze Zeit er steht ja massiv auf sie und versucht die ganze Zeit, sie zu umgarnen, der Daniel Brühl-Charakter. Und am Ende, bei der Kinovorführung, auch wieder ein großer Spoiler, gibt es den Moment, wo die sich quasi gegenseitig erschießen. Und das hat so vieles an Emotionen ausgelöst. Und das ist so ein Slow-Moment. Und die schießen und da spritzt das Blut auch sehr theatralisch hoch in Slow-Mo, aber auch irgendwie so Fetzen der Klamotten und irgendwie irgendwas, was auch, glaube ich, noch im Hintergrund getroffen wird, dass noch mehr Elemente durch die Luft spritzen. Mit einer unglaublich geilen Ennio Morricone-Musik, die unglaublich melancholisch ist. Und das ist schon fast so eine Mischung aus halt Gewalt und Akt der Liebe ist. Und die dann da beide Slow-Mo dann umfallen, diesen unglaublichen Bildern. Und das ist für mich das Beste, was Tarantino Sachen Gewalt je gemacht hat. Einfach
von der Szene oder der Ästhetik. Film?
Die Szene.
Okay.
Auf Bezug auf, wie er mit irgendwas mit Gewalt macht, ganz egal was. Und der Film ist generell auch mein Lieblings-Tarantino. Ja, und wie gesagt, dann kommen wir dann irgendwann zu Django Unchained und dann hatte ich das Gefühl, diese eine Sache am Ende, diese Schießerei, das ist nicht Tarantino. Der Einzige, den man vielleicht mit Tarantino Verbindung bringen kann, der so eine Art von Gewalt von Anfang an inszeniert hat, ist Robert Rodriguez. mit El Mariachi, Desperados, From Dusk Till Dawn, Planet Terror, die sind alle so spritzig wie dieses Django Unchained-Geschieße am Ende, was Blut anbelangt und auf einem sehr, sehr unterhaltsamen Level sind in der Gewalthinsicht von Rodriguez. Und deswegen finde ich das komisch. Und ich habe es mal irgendwann so ein bisschen aus Neugier, da habe ich mir auch das Drehbuch durchgelesen von Inglourious Basterds, von Django Unchained. und diese Szene, diese Schießerei ist nicht drin im Drehbuch. Das ist entweder etwas, was dann im Laufe der Produktion entstanden ist oder vielleicht sogar ein Reshoot war, aber es war nicht Teil der Originalvision von ihm selbst.
Okay, wenn du sagst, von Kill Bill hat er diese Blutfontänen gemacht, um klar was zu zitieren, was glaubst du, hat ihn dann zu diesem Django Unchained-Ende bewogen?
Ja, also wie ich es mir eben so ein bisschen erklärt habe, im Sinne von, dass es dann diese satisfying, diese befriedigende Gewalt, diese spaßige Gewalt ist, weil unser Held jetzt endlich killt, alle Bösen killt. Und irgendwann...
Ja, genau, aber du hast ja eben gesagt, bei Kill Bill hat der es nur gemacht und ich würde sagen, die Szene soll einen relativ ähnlichen Vibe haben. Wir sollen uns mit ihr freuen, dass die, Alter, die macht 88 gleichzeitig fertig. Ja, genau. Über den Film wurden diese 88 Coolste. So krass aufgebaut.
Der Held.
Genau. Aber da sagst du, hat er dann diese Fontänen genommen, um zu zitieren. Und ich will dich jetzt gerade festnageln darauf, dass, weil du sagst, nee, das ist eigentlich nicht typisch Tarantino, so wie viele inklusive mir das gedacht haben. Aber wenn er jetzt hier nicht bewusst jemand anderen zitiert oder so, kann es sein, dass es dann ab Kill Bill dann irgendwie doch sein typisch geworden ist. Und er jetzt selbst gedacht hat, naja, das ist halt mein Thing und ich finde es ja sexy. Und weil ich es feiern will, nehme ich jetzt diesen Stil.
Ja, also ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Kill Bill, also natürlich hat er, wenn man zitiert, macht man es ja nicht nur, um zu zitieren, sondern weil man Bock drauf hat, etwas zu zitieren und vielleicht noch ein bisschen mehr draus zu machen. Und die Gewalt ist in Kill Bill 1 sehr präsent, also auch von Anfang an irgendwie. Und dann später halt so, ne, dieses Fontänen-Ding, was ja schon fast absurd ist. Ich glaube auch, dass er da einen Gefallen dran gefunden hat, da auch nochmal was zu machen, was er vorher halt nie so wirklich explizit gezeigt hat. Und dann in Django Unchained gedacht hat, das ist so macht's ihm Spaß. So bringt ihr das rüber. Was man halt trotzdem sagen muss, natürlich ist aber trotzdem jeder Film von Tarantino in irgendeiner Form, Gewalt ist immer ein großes Thema oder es gibt mehrere gewalttätige Themen in seinen Filmen. Wie sehr explizit oder wenig explizit es ist, gezeigt wird, aber das muss man schon sagen. Tarantino und Gewalt, das gehört auf jeden Fall zusammen.
Aber würdest du sagen, da ist es Selbstzweck?
Ich glaube, das ist so, also ich würde, ja, ist schwer zu sagen. Wenn man sagt, Selbstzweck ist nur was Schlechtes, dann würde ich sagen, nein. Aber manchmal baut er es auch so ein bisschen darauf auf oder stellt etwas Gewalttätiges sehr in den Vordergrund und spielt dann damit. Ist es dann Selbstzweck?
Na, ich meine, im Interview, das wir eben gesehen haben nochmal, sagt er ja irgendwann, weil ich es geil finde.
Ja, weil es Spaß macht.
Weil es Spaß macht. Spannend.
Das, ja, und das ist ja diese Kernessenz, wo ich mich immer so frage, warum macht Gewalt Spaß? Stirb langsam 1 ist sehr blutig. Jeder Einschuss ist auch sehr, da kommt auch sehr viel Blut raus. Spätere Filme haben das extrem reduziert. Heutzutage bei Schießereien, weil ja alle Filme dann eigentlich so dieses ab 12 haben müssen, ist gar kein Blut mehr zu sehen. Aber Stirb langsam 1 macht viel mehr Spaß, was die Schießereien anbelangt, weil das Blut spritzt. Warum? Ist das krank? Ist das normal?
Okay, pass auf.
Woher kommt das?
Wir hatten ja eben schon einmal kurz angerissen, dass so Sachen wie Schussverletzungen oder Stichverletzungen, abgeschnittene Gliedmaße und so weiter, dass die erst einmal in der hoffentlich niemand erlebt hat und deswegen nicht so nahbar sind. Und mir fällt jetzt gerade, wo du das erwähnt hast, nochmal ein, du hast eben kurz gesagt, John Wick, auch ein sehr gewalttätiger Film. Und ich versuche die ganze Zeit irgendwie zu überlegen, ja, warum passiert dieser Switch im Kopf, dass es manchmal spaßig ist, manchmal geil anzusehen, manchmal ist auch sogar der Selbstzweck okay und manchmal nicht. Und was mir gerade eingefallen ist, dass halt in dem Moment, wo wir so eine Szene sehen, wie vom Hund aufgegessen, der Schwarze, oder die Sklaven kämpfen gegeneinander, dass wir da, weil es ein sehr intimer Moment ist, sage ich mal, und wir lange darauf hinarbeiten, dass mit zwei Individuen in dem Moment oder mit einem Individuum hier jetzt etwas sehr Schlimmes passieren wird. Da haben wir auf einmal Empathie So, diese Szene ist so gestaltet, dass wir Empathie aufbauen.
Ja.
Bei John Wick hingegen, dass die Typen, die der da fertig macht, die haben kein Gesicht. Das ist Kanonenfutter. Das sind Minions. Wie bei James Bond
früher.
Wie bitte?
Wie bei James Bond früher.
Quasi. Mhm. Und also ich habe John Wick 4 abgebrochen tatsächlich, aus verschiedenen Gründen. Ich habe irgendwie erste Drittel gesehen oder so. Und ich war einfach nur gelangweilt. Es ist absolute Inflation, mit wie der alle Charaktere sich da durch die Leute mähen und so viele innerhalb von einer Minute sterben, dass es nicht greifbar ist. Und hier ist so das absolute Gegenteil von Empathie mit jemandem, der gerade gestorben ist. Und in dem Moment, wo du auch die Charaktere, die töten, einfach so absolut keinen Vertrag damit haben und da nicht die Wimper zucken, wie soll ich dann mitfühlen? Also, und ich, meine Theorie ist gerade das, oder ich erkläre es mir gerade so, dass in dem Moment, wo diese Empathie fehlt, auf einmal auch die Gewalt, die angetan wird, gar nicht mehr so krass wirkt.
Ja. Ja, das stimmt.
Also auf uns jetzt nicht so krass
wirkt. Klar, ich meine, generell ist man ja auch automatisch auch ein bisschen auch abgestumpft durch alles, was man so gesehen hat und was auch immer mehr Gewalt sichtbar ist in vor allem in Serien und sowas. Ne?
Aber nee, da muss ich direkt unterbrechen, denn da würde ich nicht zustimmen. Wenn ich jetzt nochmal Django Unchained gucke und ich sehe die Szene, wo die beiden Sklaven sich töten, da kann ich gesehen haben, was ich will. Die Szene macht was mit mir. Ja, wenn ich jetzt Hostel gucken würde, würde ich trotzdem ausmachen. So. Also, vielleicht gucke ich zu wenig davon und bin deswegen nicht abgestumpft, aber ich glaube gerade, es ist wirklich diese Empathiegeschichte. Wie bitte?
Ja, wir gucken gleich einen sehr harten Film.
Ach, ja, ich weiß.
Nee, keine Ahnung. Da habe ich gerade so scherzhaft gedacht. Aber nee, klar. Also das ist natürlich auch so. Und natürlich auch historisch, ne? Und auch diese Art der Unterdrückung oder dass an diesem Film Django Unchained natürlich die Sklaven natürlich auch nicht als Menschen gesehen werden, ne? Sondern eben nur wie Tiere, mit denen man das machen kann zur Belustigung und so. Ich muss gerade dran denken, wie ist das denn mit Pulp Fiction? Die Szene, wo John Travolta und Samuel Jackson im Auto fahren, die haben noch einen hinten drin, ich glaube Marvin heißt der. Ja, John Travolta plaudert schön mit ihm und dann bumm, Schuss löst sich und Marvins Kopf platzt. Du siehst es von außen, von der hinteren Scheibe und dann platzt da die ganze Scheibe voll Blut.
Passt perfekt in mein Argument, das ich eben gebracht habe.
Also ich will es mal kurz zu Ende führen, dann will ich gerne hören, was du dazu sagst. Weil die Sache ist ja, das Besondere an dieser Szene ist ja, oder dieser Situation ist, wie salopp die damit umgehen. Das ist halt, oh, warte, was passiert? Ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Warum machst du denn sowas? Ja, das wollte ich doch gar nicht. Du bist über einen Hubbel gefahren. Ich bin überhaupt keinen scheiß Hubbel gefahren. Und so, und die reden halt darüber, als wäre es nichts. Die machen sogar Witze, ne? Und die sagen dann, ja, scheiße, wir müssen das Auto auf jeden Fall noch sauber kriegen. Ich meine, der Mensch war ja in dem Fall genau, auch komplett wertlos, aber es war nicht erzählt auf eine Weise, wo du denkst, oh, das zeigt uns, wie schlimm Gewalt ist, sondern das ist eine lustige Szene, dieser Kontrast aus Gewalt und irgendwie ist es trotzdem auch lustig. Man hat ja sehr viele Stellen, die lustig sind. Ich glaube, das war auch das Besondere, wie so nahbar diese bösen Gangster und Killer gemacht wurden. Die reden über Fußmassage und McDonald's, dann töten die wieder jemanden, reden die wieder über ein nächstes Date und sowas. Das sind doch alles normale Menschen und so wie wir und im Endeffekt, Kontraste sind ja eh etwas, was besonders viel, also in einem Film eine gute Wirkung auf den Zuschauer hat. Bei Komödien sowieso, aber auch hier. Und Gewalt ist auch ja ein ganz krasser Kontrast zu deinem normalen Leben. Mhm. Normalerweise. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die einfach so viel auslöst. Aber ja, was denkst du denn zu so einer Szene wie mit Marvin, wenn er Marvin
also, hieß? Das passt gerade perfekt in das Bild, das ich eben gezeichnet habe, für mich zumindest. So, da hat, wie du gerade eben erklärt hast, ich kann mich nur anschließen, weil sie quasi einem zeigen, sowas passiert jeden Tag und eigentlich geht es gerade mehr um das Auto als um den Typen. Wird der Typ, dann ist auf einmal die Menschlichkeit halt weg. Klar, du siehst das Blut und das ist auf einmal, krass, aber dann wird ja eigentlich direkt so verkauft und gespielt, dass das kein Mensch war da hinten drin. Das vergisst du sofort und da ist diese Empathie dann halt wieder weg. Weswegen auch diese Gewalterstellung dann schnell bei einem als Zuschauer so, ach so, ist ja was anderes. Mhm. So, das ist ja etwas, was bei der Sklavenszene nicht passiert ist. So, ja, da war die ganze Zeit glasklar für dich, was da gerade passiert. zwei Menschen, die auf Leben und Tod, und du bist die ganze Zeit bei denen und du weißt nicht, wer von denen stirbt und. Du fieberst quasi da mit, und das war da nicht der Fall. Das war ein, du stellst dir bei Marvin gar nicht die Frage, hat er eine Familie oder nicht? Oder was hat das jetzt für Auswirkungen? Muss er jetzt zur Beerdigung? Also diese ganzen Sachen.
Ja, du liebst ja auch die beiden, Samuel Jackson und John Travolta im Film.
Good point, so, das kommt auch noch dazu, dass das die Sympathieträger sind, denen man jetzt, ja gut, kann passieren. Weißt du, dann bist du so, du bist auf deren Seite. Und je mehr wir drüber reden, finde ich gerade super spannend und faszinierend, dass hier kommt ja gutes Writing und gute Regie ins Spiel. Denn du kannst dir als Regisseur, kannst du dir die Welt ja machen, wie du willst. Das ist doch der Hammer, dass mit gewissen Techniken und so du die Gefühle der Zuschauer und Zuschauerinnen nicht steuern kannst. Aber du weißt, was ich meine, dass du ganz gezielt gewisse Sachen hervorrufen kannst. Mhm. Und das kann kein anderes Medium so wie Film.
Ja.
Vielleicht noch Spiele, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema.
Ja.
Das ist, mit der Interaktivität geht das nochmal eine Ebene höher, aber vielleicht ein eigener Podcast wert.
Ja, total. Und ich muss immer noch wieder dran denken, an diesen Punkt, das lässt mich nicht los, aber ich habe auch keine Antwort darauf. Was ist denn die Faszination dahinter? Es gibt diesen Film Tokyo Gore Police.
Du bist wieder, richtig tief.
Ja, auch wieder so ein Film, wo ich nicht weiß, ob man den Deutschen überhaupt ungeschnitten erhältlich ist. Japanischer Film, ich kann diese Story gar nicht zusammenfassen, das ist irgendwie so eine Art fiktiver Zukunftsstaat, wo irgendwie, ich glaube, so ein Virus herrscht, wo Leute komplett grotesk mutieren und mit Maschinen sich vermischen. Und du guckst den, oder ich habe den geguckt, mit Thomas zusammen, der kannte ihn sogar schon noch vorher, einfach auch aus der Faszination, was haben die da für kranke Splatter-Effekte und für kranke Mutationen? Da, das sind Sachen, die kann ich gar nicht beschreiben. Es ist wirklich komplett gestört. Natürlich sieht es auch alles nicht so echt aus, weil oft die japanischen Filme dann nicht dieses Budget und die Qualität der Masken haben, wie jetzt in Amerika, bei einem High-Budget-Film war. Es ist ja etwas. Es ist teilweise unglaublich eklig, teilweise unglaublich brutal, Tokyo Gore Police. Und trotzdem ist es ein Film, wo ich mir schon ewig dachte, als ich diesen Trailer mal über YouTube gesehen hatte, so ein Trailer, der auch einiges an diesen kranken Szenen zeigt. Oh mein Gott, diesen Film muss ich sehen, der sieht ja so geil aus.
Naja, also ich kann die Frage natürlich nicht im Ganzen beantworten, weil mir da absolut die Expertise zu fehlt. Aber wenn man sich halt immer so ein bisschen, ich versuch's jetzt mal mit so ein bisschen Küchenpsychologie. Also Kinder sind ja häufig sehr grausam, wenn man so Sachen sieht wie, und jeder hatte irgendwie den Freund, wenn man es nicht selbst gemacht hat, der eine Schnecke in einen Ameisenhaufen gesetzt hat und geguckt hat, was die Ameisen mit denen machen. Oder auf einen Käfer oder so mit einer Lupe drauf gemacht. Also Kinder machen echt weirde Sachen mit Tieren, so bei einer Katze die ganze Zeit im Schwanz ziehen oder so. Oder wenn du dir im Mittelalter anguckst, was da alles für Gewalt passiert ist, diese Kreuzzüge mit allen Vergewaltigungen und sonst was. Das heißt, anscheinend ist im Menschen irgendetwas komisch geschaltet, dass, also ich erkläre es mir gerade so, dass diese ganzen Sachen ja gar nicht passieren können, wenn Menschen nicht irgendwo in sich einen Hang zur Gewalt haben. Und vielleicht ist dann bei uns, die das nicht haben, trotzdem noch im Hirn genug davon da drin, dass wir wenigstens in dieser abstrahierten Form auf einer Leinwand, wo wir das nicht selber wirklich wahrnehmen, etwas, was fiktiv ist, dass da dann diese Faszination so ein bisschen angestachelt wird und dass das Gehirn so ein bisschen, hier darf ich das ja toll finden, denn es ist ja nicht echt.
Ja,
dass quasi da so ein moralischer Gedanke ausgehebelt wird, weil es nicht echt ist, darf ich das, was primitiv in mir ist, hier ausleben, Theorie.
Das ist ein guter Punkt und ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, ich will mir nicht vorstellen, dass das wirklich bei allen Menschen so ist, die jetzt auf sowas stehen oder die was gerne gucken oder dass es generell bei allen Menschen irgendwie so ist, aber dieses Primitive, dieses Ursprüngliche, dieses, was irgendwo ganz tief verankert ist, das könnte auch noch in die andere Richtung vielleicht ausschlagen, also Gewalt als ganz, ganz tief drinnen Thema, aber nicht unbedingt im, ich finde es toll, nach Fliege die Flügel auszureißen, irgendwo unterbewusst, sondern eher, ich habe Angst vor Gewalt. Und diese Angst, die ganz tief drin sitzt, dass die auch vielleicht sogar für die meisten Menschen der ausschlaggebende Punkt ist, einen Horrorfilm oder sogar einen Gewaltfilm zu gucken, weil man dann mit etwas konfrontiert wird, wie du sagst, ja nur fiktiv passiert. Und diese Gefühle, um sich damit auseinanderzusetzen, in Form von Angst, dann auslebbar sind. Denn was man auch oft so liest in Drehbuchbüchern, so im Studium, das war dann auch ganz oft so, wenn du einen Film machst und eine Geschichte erzählst, dann denk vor allem, also bei so Hollywood-Filmen, denk vor allem daran, diese ganzen ganz grundlegend tiefsten Bedürfnisse eines Menschen als Grundlage zu nehmen. Und zwar zum Beispiel die Angst vor dem Tod. Das Überleben. Wenn ein Held überleben will, dann muss niemand nachdenken, das ist drin. Oder wenn man sich verliebt und dann diese eine Frau, diesen einen Mann unbedingt haben will. Oder auch sowas wie jemanden zu beschützen. Also so ganz, diese ganz grundlegenden Sachen. Und das steckt ja gerade in Horror dann auch ganz stark mit drin. Und Gewalt macht es dann halt noch intensiv erlebbarer. Ich glaube, so fing es halt erstmal an, wenn ich jetzt so an mich denke. Ein Horrorfilm mit einem Alien oder mit einem Terminator. Okay, ist kein Horrorfilm, ne? Actionfilm. Yeah. Ne, aber so weiter und so weiter. Dann gibt es Horrorfilme, die sind nicht wirklich brutal, aber gruselig. Und dann, aber diese Angst vor dem Slasher-Killer, der dich tötet, ist halt noch intensiver, meistens, wenn es auch noch blutig wird.
Spannend.
Es ist noch fühlbarer plötzlich. Und dann steckt es irgendwann so um. Ja, und bei Tarantino hast du halt diesen Sympathieaspekt. Ich meine, bei diesem Interview, was wir uns eben angeguckt hatten, wo die Interviewerin ihn eben vorwirft oder irgendwie so in so eine Ecke drängen will, dass Gewalt ja schlimm ist und warum er sowas den jungen Leuten antut. Und Tarantino sagt ja selber im Interview, er findet das gut, wenn Kill Bill von 12-Jährigen geguckt wird. Und obwohl er vorher 18 ist. Ich denke mir so, ja, so war es bei mir irgendwie auch. Ich habe auch gerne mit 12 dann schon Filme ab 18 geguckt, wie From Dusk Till Dawn, weil irgendwie war das dann so besonders und faszinierend. Und bei ihm ist es halt so eine Heroisierung. Ne? Die Uma Thurman in Kill Bill ist die Heldin. Die hat die Sympathien oder soll die Sympathien haben und es ist gerechtfertigt, was sie tut. Genauso wie Django am Ende ist gerechtfertigt, diese ganze Gewalt, die er so explizit stilisiert ausübt. Und selbst die beiden Gangster in Pulp Fiction haben wir so lieb gewonnen. Das sind auch unsere Helden, die gerade tiefe philosophische Gespräche führen im Auto. Und dann, ups, ich bin gerade in einen Kuhfladen getreten. Wir müssen noch kurz einen Schuh sauber machen und dann reden wir weiter.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Und zwar, als du eben darüber geredet hast, Kinder machen das ja nicht mit Schnecken, Fliegen, Flügel ausreißen und so weiter, weil sie es alle toll finden. Ich sage ja nicht, dass Kinder alles Psychopathen sind oder die es machen, werden einmal oder sind quasi angehende Psychopathen, sondern der Gedanke, der mir gerade gekommen ist, ist, dass Gewalt ja in jeder Form auch was mit Macht zu tun hat. Sei es entweder der Kampf um Macht oder die Darstellung und Auslebung von Macht. Und das ist ja auch etwas, was in uns Menschen anscheinend irgendwie tief verankert ist. Ne? Wie viele Kriege wurden geführt, einfach nur, weil ich kann und ich will das haben. Dass das so ein bisschen dabei gekitzelt wird. Und gerade wenn du sagst, ey, diese Endszene, da wollen wir sehen, aus Sympathiegründen, dass er seine Rache auch bekommt. Wir haben den ganzen Film erlebt, was mit diesem armen Typen passiert ist und er hat das verdient. Das heißt, jetzt ist er oben auf und er darf jetzt die Macht, die er vorher nicht hatte, darf er jetzt ausspielen. Und das geht. Das funktioniert einfach sehr gut in Form von Gewalt. So wie es ist nicht sehr, es ist einfach ein Level, Gewalt ist ein ganzes Level über, naja, ich habe jetzt die Gewalt, die Macht über dich und kann dich jetzt ins Gefängnis tun. Wenn ich dir aber jetzt Gewalt antue, ist das einfach nochmal eine Stufe drüber. Das ist so ultimativ, das kann man nicht zurückholen, wenn ich dich töte. Wo ich nicht sage, dass das gut ist, aber das transportiert diesen Sieg noch mehr als ich habe dich ins Gefängnis gebracht.
Ja.
Also ich habe dir das Ultimative weggenommen. So, das ist, mehr kann ich, und ultimativ ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern ultimativ heißt, also mehr kann ich dir nicht wegnehmen. So, das ist dein Leben und das ist jetzt weg. So, das ist der, quasi der absolute Gewinn.
Genau, aber dann kann man auch wieder sagen, okay, aber so ein Torture-Pornfilm macht das ja nicht direkt.
Genau,
er will ja diesen Punkt des Tötens und Sterbens ja eigentlich so weit hinauszögern, wie es geht. Das Leiden und Quälen und Foltern ist ja das, was dann so mehr Raum haben soll. Als wenn er tot ist, dann ist ja vorbei, die Szene.
Ich sage ja auch, also das ist ja alles ein Spektrum. Ich sage ja nicht, dass das der einzige Grund ist, warum diese Gewalt dann in dem Moment spaßig anzuschauen ist. Für mich persönlich überwiegt bei Hostel dann die Abneigung gegen dieses Ekelhafte. Und dann sind wir sind jetzt wieder in dem, naja, weil es so real ist, kann ich mich mehr reinfühlen und. Also es ist so ein, das ist alles sehr verwoben miteinander.
Ja,
ich
habe ja
auch eine Theorie gemacht, warum auf einmal diese Gewalt bei Django am Ende dann spaßig ist.
Ja. Spannendes Thema. Und tatsächlich habe ich auf manche Filme Lust bekommen, auch die dir zu zeigen. Aber es passiert eigentlich fast immer, wenn wir reden, ja. dass irgendwelche Filme rauskommen. Ich denke, ey, den musst du doch, den müssen wir zusammen gucken. Also Braindead ist echt so ein Film, den müssen wir gucken, den gibt es aber nicht. Noch nicht. Und er wurde schon uns lange, lange versprochen von Peter Jackson, weil er gerade dabei...
Was heißt, den gibt es nicht? Du meinst auf Blu-ray?
Ja, in irgendeiner Form von guter Qualität. Die Version, die ich hatte, war eine VHS-Kassette. Und ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, von wem ich sie hatte. Weil die war ja nicht erhältlich in Deutschland. Das war ungeschnitten. Ich glaube, ein Neuseeland-Exemplar oder aus England vielleicht. Irgendein älterer Bruder, ältere Schwester von einem Kumpel hat das mal mitgebracht. Ich weiß es nicht. Und er hat es mir dann geschenkt, weil er das selber nicht gucken wollte. Irgendwie sowas. Peter Jackson hat irgendwann angefangen, seine alten Filme in UHD zu remastern. Angefangen natürlich mit Herr der Ringe und so und Co. Und er wollte auch seine ganzen alten Filme rausbringen. Ich glaube, The Frighteners hat er schon rausgebracht mit Michael J. Fox. Aber also, es hatte so eine gewisse Frequenz. Und dann hat er gestoppt. Niemand weiß, warum. Und aber es heißt immer, es kommt noch. Und Evil Dead soll halt irgendwann, wenn er auf UHD rauskommt, in einer schönen Remastered Edition, ungeschnitten in Deutschland oder vielleicht auch aus England, wo auch immer her, weil den guckt man eh nur auf Englisch, dann müssen wir den gucken. Aber das ist nicht heute.
Heute
ist er noch nicht da.
Das klingt aber auch nach einem Film, wo man danach noch gerne sich Superbad oder so reinziehen darf, damit es ein bisschen aufgelockert wird.
Ist interessant. Vielleicht ist das so. Oder vielleicht ist es so, dass du sagst, nein, der Film hat so viel Spaß gemacht. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass als ich den, weiß ich, mit 13, 14 geguckt habe, mit meinem Kumpel, der hat damals auf so einem Dachboden dein Zimmer gehabt, das eh gruselig war. Ich hatte wirklich Angst. Und das ist, glaube ich, etwas, weil der Film ja nicht unbedingt ein Angstfilm ist, ne? Sondern es geht um Zombies. Trotzdem hatte ich nachher im Schlaf, also beim versucht haben zu schlafen, eine gewisse Angst. Und es gab einige Szenen, die wirklich schockierend waren für mich damals.
Mhm.
Auch in der Quantität der Gewalt. Weil es war nicht so, oh, dieser eine Moment ist so krass, sondern es war, also am Ende in dieser Party, noch vor dem Rasenmäher, das war wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag. Und die haben sich immer wieder überboten mit wirklich gut aussehenden, ekligen Effekten der Gewalt. Und das sind ja dieselben Macher, die ganzen Make-up-Sachen und Effekte und ne, physischen Effekte in Herr der Ringe dann später gemacht haben. Das war ja sein Team, was er da langsam aufgebaut hat. Und die haben ja immer Effekte gemacht, so.
Ja, wir gucken ihn. Aber du hast eben, ich will die Gelegenheit nutzen. Du hast eigentlich eine ganz gute Überleitung gemacht. Und zwar hast du gesagt, immer wenn wir reden, haben wir Bock auf einen Film hier. Und wenn du nichts mehr zu dem Thema zu sagen hast, würde ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen versuchen, mit unserer Perle Bock auf einen anderen Film zu machen.
Sehr schöne Überleitung.
Ja, die hattest du ja eben, aber...
Aber schön genutzt.
Genau, wir haben nämlich wieder die Stunde hart geblowt. Wir sind bei 1:30, aber es ist, wie es ist.
Ja.
Es ist, wie es ist. Hast du noch was zu sagen oder sollen wir die Perle machen?
Ich glaube, ich könnte zu allem noch ewig weiterreden, genau. Aber ich würde sagen... Ja. Ich bin gespannt auf eine Perle, deine Filmperle.
Die hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ich habe heute mal etwas genommen, was ich als Perle empfinde, aber gleichzeitig sage, das ist jetzt nicht der beste Film der Welt.
Okay, interessant.
Aber dennoch ist es in meinen Augen eine Perle. Und zwar reden wir heute, oder die Perle ist, The Shallows, auf Deutsch Gefahr aus der Tiefe.
Ja, wirklich ein Film, den ich noch nicht gesehen habe.
Regie Jaume Colet-Serra, rausgekommen 2016, und zwar in der Hauptrolle Blake Lively.
Mhm.
Warum ist der Film für mich eine Perle? Ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, denn der Film hat nicht so viel Inhalt. Er ist eine Stunde 26 lang. Allein das finde ich ist heutzutage mal etwas sehr Positives. So 90 Minuten, wir haben es vor ein paar Wochen, als wir Lost Boys gesehen haben, habe ich dir gesagt, Alter, es ist echt erfrischend, nochmal 90 Minuten zu sehen.
Ja.
Knackig. Mhm. 90 Minuten fühlen sich heutzutage knackig an. Und das tut dem Film auf jeden Fall gut, denn das war ein Genre, das mir vorher nicht bekannt war, und zwar ist das ein Gimmick-Film.
Ein Gimmick-Film?
Genau, das beschreibt, der Film hat eine einzige Idee.
Ja.
Und darum herum wird jetzt halt so ein bisschen Story gemacht.
Mhm.
Aber eigentlich haben wir nur Bock auf diese Idee. Vielleicht tue ich dem Film jetzt oder dem Genre ein bisschen Unrecht damit, aber das Gimmick in diesem Film, kann man offen sagen, wird der Trailer sehr schnell auch zeigen. Okay. Und zwar, Blake Lively als Surferin muss ein bisschen was in ihrer Vergangenheit aufräumen, geht alleine surfen, was jetzt nicht die beste Idee ist, und wird von einer Welle sehr böse erwischt, knallt mit dem Kopf auf ein Korallenriff und findet mit so einer kleinen Kopfwunde dann Rettung auf einem Stein.
Oh. Mhm.
Denn sie wird von einem weißen Hai umzingelt, der ihr offensichtlich ans Leder will. Und sie ist nur 200 Meter weg vom Ufer. Aber Oha. Es ist meilenweit kein Mensch da, weil sie sich an den Strand, der ganz viel mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, getraut hat, wo niemand ist. Es ist ein sehr versteckter Strand.
Oh Gott.
Und jetzt ist der Inhalt des Films, wie kommt sie zurück?
Mhm.
Die Zeit tickt, denn ihr geht's nicht gut. Sie blutet. Es ist auch noch, was war das? War das Flut, die kommt? Oder war es gerade Ebbe? Nee, es macht Sinn, dass Flut ist. Auf jeden Fall tickt die Zeit. Mhm. Sie muss da weg bis zu einem gewissen Punkt, denn ansonsten hat der Hai sie.
Ja, boah.
Und
jetzt schon
der Film ist, der ist sehr ehrlich in dem, was er tut. Der versucht nicht mehr als das zu sein.
Ja.
Und in dem Moment, wo er sich darauf konzentriert, wird das, was er machen will, dann irgendwie doch sehr gut.
Mhm.
Es ist, wie gesagt, nichts, was einen wochenlang beschäftigt. Aber es ist so gut umgesetzt und die Performance von Blake Lively ist richtig gut. Und sie hat ja quasi keine Spielpartner.
Sie ist
die ganze Zeit alleine. Und sie macht einen wirklich richtig guten Job. Natürlich, Blake Lively sieht hammer aus, hat einen guten Körper, aber sie wird hier nicht sexualisiert.
Mhm.
Die hat natürlich hier und da ein Bikini an, die hat diesen engen Neoprenanzug an. Aber darum geht's halt nicht. Das wird nicht großartig herausgestellt, sondern sie brilliert als Schauspielerin in der Rolle da. Das ist nichts, womit man einen Oscar bekommt, aber es hat einfach Spaß gemacht und es ist wirklich spannend und man fiebert mit, was würdest du jetzt machen?
Wie
kommt man jetzt da runter? Und der Film gibt einem natürlich trotzdem in regelmäßigen Abständen, ich sag mal, Nebencharaktere, wo dann doch auf einmal Menschen da hinten sind, die sie versucht. Ne? Oder ein Tier, eine Möwe, ist quasi ihr einziger Verbündeter, mit dem sie so ein bisschen Wilson-mäßig dann spricht und so. Also jetzt habe ich doch ein bisschen zu viel zum Inhalt gesagt, aber dennoch ist es ganz kleine Empfehlung von mir, wenn man mal wieder einen nicht so schweren 90-Minüter haben will, der einfach Spaß macht.
Geil, ja.
Und spannend ist.
Ja, ich finde, sowas ist echt eine richtige Herausforderung. Wir hatten ja letztes Mal über den Film Trunk gesprochen von meinem Kumpel Marc Schießer, der ja nur im Kofferraum spielt, hauptsächlich eine Schauspielerin. Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation.
Mhm.
Und das ist, ja, man hat nicht viel. Und daraus dann 90 Minuten mit Spannung zu füllen, das finde ich, ist echt eine krasse Herausforderung. Und das klingt ja so, als hätte der Film es auch wirklich geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Er hat natürlich gegenüber Trunk einen Vorteil, wenn du so einen richtig geilen, ich weiß nicht, ob es der Karibik ist, Australien oder sonst was, aber halt so einen richtig geilen Strand mit Korallenriffen und so einer Bucht hast, es sieht einfach hammer aus. Das Meer einen spüren lassen und so, das hat der Film sehr cool hingekriegt. Also das ist visuell auch was zu holen. Nicht die krassen Effekte, vor allen Dingen, wenn der Hai dann nachher wirklich zu sehen ist, darf man echt nicht zu viel erwarten. Aber das Low-Budget tut dem Film nicht groß weh. Die Idee und die Umsetzung davon, die reicht vollkommen aus. Cool. Und das ist quasi alles, was ich sagen werde. The Shallows, in der Hauptrolle Blake Lively von Jaume Colet-Serra aus 2016. Kann man auf jeden Fall gucken.
Nice, coole Empfehlung.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. Ciao.
Tschüss.